In der DDR-Zeit, da waren wir so herzlich willkommen. Dann plötzlich immer, wurden wir immer gefragt, wann macht ihr nach Vietnam? Ist es nicht mehr beliebt und nicht mehr gebraucht?
Was passiert in Lichtenhagen? Woher kommt diese Fälle? Wer ist zuständig für den Lichtenhagen? Haben sie immer so gesagt, das ist gesellschaftliches Versagen. Aber ich denke, das heißt auch wieder eine Art von kollektiver Verantwortung am Ende. Niemand nimmt diese Verantwortung. Warum passiert das?
Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 91. Vertragsgemäß. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir feiern in diesem Jahr zum 30. Mal die Wiedervereinigung Deutschlands. Dieser Glücksmoment der Geschichte geht einher mit vielen persönlichen Umbrüchen, positiven wie negativen, im Leben vieler Menschen, die sich in den frühen 1990er Jahren in einem neuen Alltag zurechtfinden mussten. In dieser Folge möchten wir den Blick auf diejenigen richten, die in der DDR gelebt und gearbeitet haben, die aber dennoch nie als Bürgerinnen dieses Landes galten. Ab 1980 kamen Menschen aus Vietnam als Vertragsarbeiterinnen in die DDR. Vorrangig sollten sie hier eine Ausbildung erhalten und von der DDR lernen. Oft wurden sie aber als billige Arbeitskräfte eingesetzt und mussten auf engem Raum in Wohnheimen zusammenleben. Als die friedliche Revolution das Land DDR hinwegfegte, begann für viele von ihnen eine ungewisse Zeit. Diejenigen, die blieben, gründeten Familien und eröffneten oft kleine Geschäfte oder Restaurants. Und das, obwohl es ihnen das wiedervereinigte Deutschland dabei nicht leicht machte und in den rassistischen Pogromen der frühen 1990er Jahre die vormals unterschwellige Aggression gewaltsam zutage trat. Im ersten Gespräch für diese Episode spreche ich mit Hai Blum aus Potsdam, die als junge Studentin voller Euphorie aus Vietnam in die DDR kam und die sich an die spannende Zeit ihres Studiums in Berlin erinnert. Später sollte sie noch einmal als Vertragsarbeiterin in die DDR zurückkehren und bleiben. Was sie während dieser Zeit alles erlebt hat, und was sie heute antreibt, das berichtet jetzt Hai Blum aus Potsdam. Schönen guten Tag, Frau Blum. Hallo.
Ja, hallo.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns hier ein bisschen was zu erzählen über die Situation der Vertragsarbeiterin und ihre Biografie, also Vertragsarbeiterin in der DDR. Sie selbst stammen ja auch aus Vietnam und sind in die DDR gekommen. Was war denn der Auslöser für Sie zu sagen, Sie verlassen Vietnam und kommen in die DDR? Und in welchem Jahr war das?
Eigentlich dann bin ich 1974 fertig mit meiner Schule. Ich habe auch hier Abitur gemacht. Aber vorher, fast 10 Jahre, war ich in der Schule, aber evakuiert. Das war Krieg in Vietnam, auch sogar in Nordvietnam. Durch Bombardement durch Amerikaner.
Und dann hatten Sie Abitur und
74, ja, hatte ich Abitur. Und dann ich wurde ausgewählt für ein Auslandsstudium.
Hatten Sie sich da beworben oder kam da jemand auf Sie?
Nein, ausgesucht, wer also Prüfungen für Studiumsaufnahme so gut waren. Und ich war auch gut.
Okay.
Ja.
Was wollten Sie denn studieren oder was durften Sie denn studieren?
Na, eigentlich, wenn ich in Vietnam studiert hätte, hätte ich auch gerne Pharmazie studiert. Mhm. Ich dachte immer so, das ist sehr praktisch, weil ich Medikamente für Soldaten an der Front vielleicht herstellen konnte. Aber dann mit dem Studium im Ausland, dann konnte ich auch nicht aussuchen. Es wurde nur so angewiesen, wer was studieren wird. Und Studienrichtungen waren vielleicht wichtig für Vietnam in Zukunft.
Hätten Sie denn sagen können, ich möchte das nicht und ich möchte in Vietnam bleiben?
Ja, aber ein Auslandsstudium ist es doch eine Auszeichnung, eine Ehrung. Und natürlich, das war Millionen Absolventen, aber dann wurden nur vielleicht 1000 insgesamt ausgesucht für Auslandsstudium damals.
Und die sind dann alle in die DDR gekommen oder auch in andere sozialistische?
Nein, 70, da war 70 in die DDR, aber in die Sowjetunion war über 700. Und dann noch Tschechien, Ungarn, Rumänien, also andere Länder noch. Albanien auch, Kuba auch, ja. Mongolei auch noch, ja.
Also alle sozialistische Länder quasi, die dann Studien angeboten haben.
Ja.
Das heißt, Sie haben sich dann schon gefreut, ausgewählt worden zu sein und haben Sie dann erfahren, was Sie dann studieren durften?
Nein, erstmal nicht. Und wir haben so circa 6 Monate Deutsch gelernt an der Hochschule für Fremdsprache in Hanoi. Und da wussten wir erst, wo wir fast fertig mit Sprachlernen, dann Sprachlehrgang war, dann haben wir erst erfahren, was wir studieren werden. Ja.
Stammen Sie aus Hanoi oder mussten Sie dann extra für diesen Sprachlernkurs dahin ziehen?
Ne, ich stamme auch Hanoi, ja. Aber sowieso, wir waren alle im Studentenwohnheim in Hanoi. Alle wurden dort im Wohnheim gebracht, dass wir Tag und Nacht lernen konnten.
Okay. okay, und dann haben Sie diesen Sprachkurs gemacht. Fanden Sie Deutsch eine einfache Sprache zu lernen?
Nein, einfach war nicht. Aber wir waren so begeistert. Wir waren jung und motiviert. Und naja, das war, wie gesagt, eine Auszeichnung für die, die in Ausland studieren konnten damals.
Und Sie kannten auch die anderen nicht, die mit Ihnen dann nach Deutschland gekommen werden. Also es waren dann alles neue Gesichter für Sie.
Ja, das ist kommen von allen Teilen des Landes, aber vor allem aus Nordvietnam. Damals war noch Vietnam war noch getrennt, Nordvietnam und Südvietnam.
Und warum kamen dann aus dem Norden so viele?
Das war nur Krieg 74. 75 kam erst hier Frieden oder Einheit Vietnams.
Das heißt, Sie hatten dann 6 Monate diesen Sprachkurs und haben dann am Ende des Sprachkurses erfahren, welches Fach Sie denn jetzt angehen dürfen.
Ja.
Und was war das bei Ihnen?
Wirtschaftsinformatik.
Okay, und das durften Sie dann studieren in der DDR?
Ja.
Hatten Sie eine Vorstellung davon, was Sie erwartet in der DDR? Gab es da auch Informationen über das Land oder hat man erstmal nur die Sprache gelernt?
Na, erstmal nur Sprache. Na, wir hatten gar nicht für uns. Das war nur die Sprache wichtig. Und wir haben nur auf die Sprache konzentriert.
Fühlten Sie sich dann sicher nach den 6 Monaten in der Sprache oder dachten Sie, das wird jetzt vielleicht doch schwierig zu sein dort? Ich wusste ja nicht, wie viel Unterstützung Sie dann noch hatten vor Ort, aber haben Sie sich gut gewappnet gefühlt mit den Sprachkenntnissen?
Ja. Aber ich muss auch sagen, wir haben auch nicht nur Sprache gelernt, wir haben auch noch hier Fächer noch gelernt, da nebenbei noch, da wir nur 10. Klasse hatten und die Schüler in der DDR haben 12 Jahre Schule und wir nur 10 Jahre.
Das heißt, Sie haben dann auch noch die Hochschulreife dann quasi gleich mitgemacht in den 6 Monaten?
Ja. Und dann, wir haben noch ein Jahr in Leipzig auch noch gelernt. Sprache und auch hier, so wie Studienkolleg hier jetzt.
Ah, okay, bevor es dann richtig losging mit dem Studium.
Ja.
Sie waren dann also fertig in Hanoi und wie alt waren Sie dann so? Anfang 20 vielleicht? Ende 18, 19, 20, so in dem Dreh?
Na, 18.
18, also wirklich, ja. Ja, stimmt, nach der 10. Klasse und dann direkt die 6 Monate. Okay, das heißt, die sind dann mit
ja,
fast...
6 Monaten, aber fast wie ein Jahr, ja. Wir haben dazwischen auch noch hier Mausoleum von Ho Chi Minh auch noch mit hier gebaut, gearbeitet, nicht gebaut. Sondern
ach, die hatten
hier
noch Arbeitseinsatz?
Ja, wir hatten auch 3 Monate, glaube ich, Arbeitseinsatz gehabt, ja.
Ah, okay, das war nicht so, dass man gesagt hat, so jetzt Studienvorbereitung, dann geht es direkt ins Flugzeug, sondern das war dann wirklich noch mit,
nein,
mit Arbeit und...
Nein, wir haben, Sprachkurs war schon fertig und wir mussten auf Flugzeug oder aus Züge warten. Und das war wieder 3 Monate lang. Hat nicht geklappt. Wir waren 3-mal auf dem Flughafen gewesen. Und dann hat nicht geklappt, wieder zurück.
Weil es kein Flugzeug gab oder
Flugabordert. Ja, und dann, ich glaube, 4. Mal, ja. Dann auf einmal wurden wir informiert, sofort zum Bahnhof. Hauptbahnhof in Hanoi. Da waren wir alle dort und wir haben auch gedacht, vielleicht klappt das auch nicht. Aber es hat geklappt und ich hatte damals keine Lust mehr von alle Verwandten oder Freunden zu verabschieden. Keine Lust mehr und dann hat es geklappt.
Das heißt, Sie hatten gar nicht so, also A, keine Lust und vielleicht auch gar nicht so viel Gelegenheit, noch großartig Abschied zu feiern, sondern ging es direkt in den Zug.
Ja, wir haben auch gedacht, vielleicht das klappt auch wieder wie vorher auch nicht mehr und deswegen brauchen wir nicht zu hoffen, dass es klappt. Das war Oktober gewesen und wir sind mit Zug hier in die DDR gekommen.
Wie lange fährt man denn da?
Oh, das war, ich glaube, 14 Tage lang. Ja, über China und über Sowjetunion damals und dann Polen, aber in der Sowjetunion damals, genau in Moskau, hatten wir noch 2 oder 3 Tage Zwischenaufenthalt. Wir mussten auch auf den Zug hier nach in die DDR so warten.
Und konnten sich doch ein bisschen Moskau angucken oder war da gar nicht so Gelegenheit?
Ja, doch.
Ah, okay.
Das war Oktober, sehr kalt und wir hatten nur einfach Sandale, dünne Hose und Bluse und Strichjacke gehabt. Und alle Menschen haben so Mäntel an und Winterschuhe oder Stiefel. Und wir haben so einfach gehabt. Aber wir waren jung und so begeistert. Und wir haben die Kälte gar nicht gemerkt.
Hatten Sie denn noch was Warmes zum Anziehen dabei? Oder haben Sie das dann erst später?
Naja, Strichjacke.
Und das
dann
war alles?
Ja, Strichjacke, Sandale und ein Koffer, alles haben wir vom Ministerium bekommen.
Also eine kleine Reiseausstattung?
Ja.
Und haben dann noch Moskau angeguckt in der Strickjacke und den Sandalen?
Ja.
In den 2 Tagen? Und dann ging es weiter?
Ja.
Und wo sind Sie dann angekommen in der DDR?
Ich weiß nicht mehr, das war hier Ostbahnhof, ja.
In Berlin?
Ja, angekommen und dann wurden wir sofort mit Bus nach Leipzig gefahren.
Für diese Vorbereitung dann noch?
Ja.
Okay, und dann hatten Sie gar nicht so viel Gelegenheit in Berlin, sich erstmal umzugucken, weil es dann
nicht
weiterging?
Nein, überhaupt nicht. Wir kamen so irgendwie am Abend oder spätabend oder die Nacht schon an.
Also haben gar nicht in Berlin übernachtet, sondern direkt in den Bus dann?
Nein, direkt, ja.
Okay.
Und dann in Quarantäne gestellt. Erstmal alle Koffer und Sachen in einen Raum und wurde desinfiziert.
In Berlin noch oder dann schon in Leipzig?
Nein, in Leipzig. Herder-Institut Leipzig, ja.
Wie waren denn die ersten Tage in Leipzig? Was haben Sie denn da gemacht?
Oh, ich weiß nicht mehr. War kalt. Und dann, naja, eigentlich, wie gesagt, hier wie in Quarantäne und wir durften noch nicht raus und erstmal gucken, ob wir überhaupt infiziert sind, mit hier Infektionskrankheit oder so, ja.
Aber Ihnen ging es allen gut und
ja.
Die anderen Mitstudentinnen und Studenten, die kannten Sie dann auch schon näher, die haben auf so einer Zugfahrt, muss ich wahrscheinlich dann auch gut kennen und auch den 6 Monaten kennt man sich wahrscheinlich auch gut.
Ja, natürlich auch durch die Sprachkurse in Hanoi schon.
Wie haben Sie denn alle dann so Deutschland wahrgenommen oder die DDR? Was ist denn so in Erinnerung geblieben von den ersten Tagen, was so aufgefallen war oder anders war?
Es war kalt.
Kalt.
Ja, und wir mussten natürlich auch lernen, hier irgendwie an das Leben anzugewöhnen. Weil Essen, na, wir haben auch Essen bekommen und von Mensa und alles und auch für uns alles so fremd. Aber naja, wir waren, wie gesagt, wir waren sehr jung und
hatten Lust
irgendwie
auf
neugierig. Ja.
Wie war denn der Start?
War kein Problem gewesen.
Wie war denn der Start an der Uni? Ist da jemand gekommen und hat gesagt, so funktioniert das alles hier oder hat man sie dann einfach hingeschickt und dann ging es los?
Nein, wir haben auch schon hier beim Lehrgang, so Sprachlehrgang, sowas schon alles erfahren, ja.
Und dann sind Sie einfach in die Klasse mitgegangen oder in die Seminargruppe in Leipzig an der Uni?
Ja, nein, Herde-Institut, also doch gehörte auch hier zur Uni, ja. Herde-Institut Leipzig. Extra, das ist wie für Sprachausbildung oder so.
Okay, und das heißt, Sie haben dann Ihr Studium da begonnen und was war es, Wirtschaftsinformatik studiert?
Erstmal, wie gesagt, hier in Leipzig, hier beim Herde-Institut haben wir nur Sprache und wie gesagt auch hier Fächer, so Wissenschaftsgesellschaftsfächer gelernt.
Ach so, also das war noch dieses Vorbereitungsstudium, bevor es dann in die eigentlichen Fächer ging. Mhm.
Ja, wie ich habe gesagt, wie Studienkollegias.
Stimmt.
Weil wir noch nicht so weit waren. Auch in Fach, also Mathematik und Landeskunde, Politik und alles. Ja.
Um diese 2 Jahre noch aufzuholen quasi, die dann bis zur 12. Klasse noch notwendig waren.
Ja.
Wo haben Sie denn gewohnt, während Sie da studiert haben?
Ist auch Studentenwohnheim.
Ah, okay. Und da hat er die ganze Zeit mit den Mitstudentinnen aus Vietnam oder auch mit DDR-Studenten?
Naja, beim Herde-Institut dann natürlich mit Vietnamesen. Aber an der Hochschule für Ökonomie dann mit deutschen Kommilitonen zusammen.
Und das war dann auch in Leipzig. Das heißt, Sie sind dann nochmal umgezogen im Wohnheim, als dann das neue Studium anfing oder sind dann noch...
Ja, in Berlin.
Nach Leipzig sind Sie dann quasi nach Berlin zurück, um da dann das richtige Studium zu beginnen.
Ja, in Leipzig waren wir nur...
Für das Studienkolleg.
6, 7 Monate, ja.
Okay.
Gewesen.
Und haben Sie was gemacht in Leipzig in diesem kalten Winter? Oder war dann wenig Zeit außerhalb des Studiums oder des Studienkollegs?
Nur lernen und dann die Stadt dann angucken, ja.
War ja wahrscheinlich auch gerade so, also Oktober haben Sie gesagt, ne? Ging das dann los?
Ja, wir kamen so fast Ende Oktober an, ja. Es kommt die Winter, ja. Ah, weil kalt. Ja. Für uns in Vietnam damals, wenn sehr kalt, dann ist es plus 17 Grad.
Dann ist der Winter direkt in Deutschland wahrscheinlich eine sehr große Umgewöhnung gewesen.
Ja, natürlich. Große Umstellung gewesen, ja.
Aber dann mit dem Frühling war dann das rum und dann ging es nach Berlin.
Ja. Nee, ich glaube im Mai oder Juni, dann waren wir schon nach Berlin, ja. Verteilt in ganzen Republik, ja.
Ah, je nachdem, was man dann tatsächlich studiert hat, kam dann manche...
Ja, wir vier, ja. Zwei Mädchen und zwei Jungs hier nach Berlin, nee, zur Hochschule für Ökonomie und so Humboldt-Universität auch einige, die so Rechtswissenschaft studieren oder nach Greifswald Mathematik studieren, Uni Leipzig, auch ganze Truppe, überall. Magdeburg, damals TH Kammerstadt, jetzt ist Chemnitz. Und in Blauen, Reichenbach, überall, ja.
Also ganz verstreut.
Ja, 70 Leute, aber sehr zerstreut, ja.
Haben Sie sich dann irgendwann nochmal alle wieder getroffen oder war der Kontakt dann eigentlich weg?
Ach, jedes Jahr, dann haben wir uns getroffen. Das ist natürlich von der Botschaft organisiert.
Ah, ja, okay.
Das ist wie politische Lehrgang. Müssen wir jedes Jahr im Sommerferien so absolvieren. Das ist Pflicht für alle. alle Studierenden, vietnamesische Studierenden in der DDR.
Kommen dann zusammen und kriegen dann nochmal im Sommer eine Schulung.
Ja, aber jedes Jahr, es ist auch schön, weil jedes Jahr ist es diese Veranstaltung in anderen Städten.
Und eine Gelegenheit, alle wiederzusehen.
Ja. Und auch die Stadt, die Städte besuchen, ist auch gleich mit.
Wie war denn das eigentliche Studium? Also Sie haben dann angefangen, eben Ökonomie oder Wirtschaftsinformatik zu studieren. Wie war es denn dann, so richtig im Studium zu sein?
Ein bisschen schwer am Anfang, weil wir sehr viel Fächer mit politischer Ökonomie, Philosophie und sowas gehabt haben. Und das ist sehr viel neue Wörter. Es ist schwierig. Deswegen mussten wir damals sehr fleißig sein, immer zu Vorlesungen, Seminar und dann Bibliothek sitzen. Ist es Freizeit nur Wochenende, Sonnabend und Sonntag, und dann die vietnamesische Gruppen, wir spielten so Volleyball oder sowas zusammen.
Wie sind Sie denn generell aufgenommen worden von den anderen Studentinnen und Studenten? War das problemlos oder gab es dann erst so Berührungsängste?
Sehr herzlich. Die deutschen Studenten, die sollen uns immer helfen oder uns unterstützen bei allen Sachen.
Und das haben Sie auch gemacht?
Ja, die haben auch gemacht. Sehr, sehr freundlich und herzlich. Ja.
Waren Sie denn viel auch unterwegs in der Stadt oder war dann zwischen Volleyball und Studium eigentlich wenig Gelegenheit? Hat man dann auch mal einen Ausflug gemacht zusammen oder ist dann doch eher auf dem Campus geblieben oder beim Sport?
Ach, dann, ich glaube von hier, dass es gab so eine Abteilung an der Hochschule, heißt Internationale Beziehungen. Mhm. Und von dieser Abteilung wurden wir so irgendwie einmal im Jahr irgendwohin organisiert. Irgendwie so Städtebesuchung oder sowas. Ich hatte sogar auch noch Fotos damals, wo wir in Lausitz waren.
Ah, okay.
Kahn gefahren.
Also gab dann schon Möglichkeiten, auch mal rauszukommen aus der Stadt?
Ja, natürlich. Von hier internationale Beziehungen, Abteilung organisiert, ja. Für alle ausländische Studierenden und Aspiranturen.
Was sind Aspiratoren?
Aspiranturen, das ist die Doktor machen.
Oder? Ah, ja, okay. Mhm.
Das heißt das jetzt auch so?
Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich kannte das Wort noch nicht, deswegen habe ich jetzt nochmal nachgefragt.
Aspirant oder...
aber vom Wortstamm her... dass jemand halt quasi auf was hinarbeitet, ja, auf das...
Die Doktor machen.
Ja, okay, das heißt, die waren dann auch mit dabei.
Ja.
Hatten Sie denn, also wie lang haben Sie dann studiert in Berlin? Wie lang ging das?
4 Jahre.
Hatten Sie in der Zeit mal Kontakt nach Hause oder sind mal nach Hannover?
Natürlich, nur aber über Briefe.
Wie lang ging denn dann ein Brief hin und her?
Ein Brief hin und her, einmal Brief, da dauerte bis zu einem Monat oder ein bisschen mehr. Oder wenn sehr schnell, dann 2 Wochen.
Aber nicht so, dass man jetzt in ständigem Austausch war, sondern es waren dann immer größere Zeitabstände, die man berichten konnte.
Ja, und Telefon gab es in Vietnam noch nicht. Wir konnten auch nicht anrufen. Wenn man nur schnell Informationen nach Vietnam schicken wollte, dann muss man so Telefax schicken. Und das ist ziemlich teuer.
Ja, das glaube ich. Aber gab es mal eine Gelegenheit, wo Sie das machen mussten, weil irgendwas vorgefallen war? Oder war soweit alles in Ordnung?
Nur alles in Ordnung. Das ist bestens. Naja, wir waren, wie gesagt, so schon wie geehrt, dass wir im Ausland studieren konnten. Und wir haben erstmal genug zum Essen und alles bestens. Im Verhältnis zu meiner Freundin oder Freunde in Vietnam, die in Vietnam studierten damals. Die haben nicht mal genug zum Essen gehabt.
Das heißt, sie haben sich schon ja, wie Sie gesagt haben, geehrt gefühlt und Ihre Familie war wahrscheinlich dann auch, ja, vielleicht ein bisschen stolz und froh, dass Sie auch im Ausland studieren konnten zu dem Zeitpunkt.
Ja, natürlich, ja. Das ist eine, wie gesagt, hier Auszeichnung und eine Ehre für die Familien, dass es eine in Ausland studieren durfte, ja.
Und als Sie dann diese 4 Jahre Studium abgeschlossen hatten, also erfolgreich gehe ich mal davon aus, wie ging es denn dann weiter? Also was war denn dann die Aussicht oder was war vielleicht auch schon während des Studiums die Aussicht, was nach den 4 Jahren passieren wird?
Na, zurück nach Vietnam, ja.
Also es war wirklich nur für das Studium?
Ich bin nach Vietnam gekehrt, ja. Und ich wollte dort in Vietnam arbeiten. Damals waren wir sehr ehrgeizig. Und für mich ist es wichtig, in irgendwie beim Aufbau des Landes so irgendwie mitzumachen.
Hatten Sie ja schon gesagt am Anfang, weil Sie eigentlich Pharmazie studieren wollten, um halt damals halt noch im Krieg halt zu unterstützen. Und jetzt dann, ich weiß nicht, war der Krieg dann zu Ende zu dem Zeitpunkt?
Ja, wo Sie zurück- 75.
Ja? Ja, und dann wollten Sie quasi beim Aufbau des Landes mithelfen, wenn Sie zurückkommen.
Ja, aber das Land... im Jahr 80, Ende 80 bin ich zurückgekehrt und das war irgendwie am Ende. Wirtschaft am Boden. Und unser Land war auch noch, irgendwie ging es auch schlecht, auch wegen Embargo, Wirtschaftsembargo von Amerikanern.
Ah, okay, weil das dann auch ein sozialistisches Land war und deswegen gab es dann dieses Embargo.
Ja.
Das heißt, Sie hatten gar keine Möglichkeit, eigentlich in dem Beruf zu arbeiten, den Sie jetzt studiert hatten?
Wo ich nach Hause kam und dann hat man mir auch gesagt, irgendwie, das ist für Zukunft, aber sehr weit. Weite Zukunft für Wirtschaftsinformatik, dann gab es noch nicht in Vietnam. Es ist so einfach, da gab es noch keine so Rechenzentrum oder sowas. Es ist sehr weit gedacht und die Wirtschaft war erstmal am Boden. Und ich hatte keine Chance, eine Arbeit zu bekommen. Ich habe auch keine, damals nur meistens durch auch Beziehungen und ich hatte keine Beziehungen.
Das heißt, Sie standen da und konnten eigentlich gar nicht arbeiten, ja. Und haben aber trotzdem Arbeit gesucht, gehe ich mal davon aus?
Ja, natürlich, überall Arbeit gesucht, ja. Ich habe immer versucht, Arbeit zu bekommen und nicht. Und ich habe überall beworben. Auch für eine Stelle als hier Sprachmittlerin oder Dolmetscherin für ehemalige Vertragsarbeiter in der DDR. Und es hat auf einmal geklappt.
Hatten Sie denn da schon eine Vorstellung davon, was denn Vertragsarbeiterinnen sind? War das bekannt in der Bevölkerung in Vietnam?
Ja, im Jahr 1980, wo ich noch in Berlin war, Da kamen schon die ersten Vertragsarbeiter aus Vietnam, die in Berlin gearbeitet haben. Und ich kannte auch einige schon.
Und was haben die erzählt, wie es denen ergangen ist? Hatten Sie da schon?
Na, die erste Truppe, die haben in der Gastronomie gearbeitet.
Und das war eine gute Arbeit, was die erzählt haben?
Nein, die erste Truppe, das war wenig. Und am meisten kommen aus hier so hohe Beamten, Familien, sowas. Und die Kinder, die Vertragsarbeiter hier, die waren noch nicht so gewöhnt, so richtig intensiv 8 Stunden pro Tag zu arbeiten. Und für sie war sehr anstrengend.
Aber Sie haben das trotzdem gemacht, weil es eben wirtschaftlich notwendig war, weil es in Vietnam keine Arbeit gab?
Ja, nicht überall, ja. Wenig Arbeit, sehr wenig.
Wir haben ja jetzt in diesen Tagen, ist jetzt gerade, glaube ich, 30 Jahre hat man jetzt dieses, waren es 30 Jahre? Oder 1980, sagen Sie, das sind dann
40
Jahre.
75 war Einheit. Und dann 80.
Genau, also 40 Jahre Jubiläum jetzt für diese Vertragsarbeiter, für dieses Vertragsarbeiterabkommen.
Ja, genau, ja.
Waren jetzt, glaube ich, im April. Waren
40
das,
Jahre, ja,
ja,
genau.
Das heißt, das ging dann gerade so los, wo Sie zurück waren und Sie haben dann übersetzt für diejenigen, also Sie waren ja dann noch in Vietnam, das heißt, was haben Sie dann als Übersetzungstätigkeit vor Ort in Vietnam dann gemacht für die Vertragsarbeiter?
Nein, in Vietnam überhaupt nicht, nur Arbeit suchen.
Okay.
Ich war arbeitslos.
Und haben dann haben dann überlegt, was sie machen können, und war dann die Option schon da, wieder zurückzukommen in die DDR, oder wie kam es dazu?
Nein, gar nicht. War unbestimmt, unsicher alles. Ich habe überall beworben, auch bei Ministerium für Landwirtschaft, überall.
Und kam immer Absagen.
Für Ministerium für Industrie, überall, wo ich hier meine Bewerbung schicken konnte, habe ich das gemacht.
Und dann war immer die Aussage, das wird gerade nicht gebraucht, vielleicht in ein paar Jahren, und ist jetzt gerade.
Gar nicht, nur Ablehnung, ja.
Wie sind Sie denn dann weiter vorgegangen? Also, was war denn dann der nächste Schritt oder der nächste Erfolg dann auf dieser Arbeitssuche?
Na, nur warten, warten, warten. Und mit der Hoffnung, dass es irgendwann mal geklappt wird. Und dann tatsächlich, ich wurde aufgesucht am Sonnabend von Ministerium für Arbeit. Und die haben mich direkt gefragt, ob ich Montag in die DDR fliegen möchte, als hier Sprachmittlerin für 50 Leute, die in DDR arbeiten werden. Und ich habe sofort zugesagt. Von Sonnabend zu Montag. Und Montag ist schon Abflug.
Welches Jahr war das dann? Also wie lange war denn dann Ihre Arbeitssuche?
82. Sommer 82, ja.
Und dann haben Sie die Gelegenheit ergriffen und haben Sie sich jetzt gefreut auf die Arbeit oder haben Sie sich auch gefreut, zurückzukommen in die DDR? Oder dachten
Na,
Sie,
beides.
Ja.
Arbeit,
okay.
Und dann noch in die DDR, ja.
Und dann sind Sie Montag diesmal in den Flieger gestiegen, nicht in den Zug?
Nee, Flug, in Flugzeug.
Und sind wieder nach Berlin geflogen?
Ja, und dann von Berlin wurden wir auch mit Bus abgeholt, von Betrieb abgeholt.
Was war das für ein Betrieb, wo Sie dann zuständig waren?
Kühlschränkewerk, DKK Scharfenstein in Erzgebirge.
Ach, noch nicht mal, also gar nicht in Berlin, sondern dann noch weiter weg im Erzgebirge?
Ja, mit, ich glaube, 4 oder 5 Stunden mit Bus noch.
Und hatten Sie dann schon eine Wohnung und alles dort im Erzgebirge oder war das dann noch gar nicht geklärt?
Ja, nee, wo wir kamen, meinen Sie hier im Erzgebirge?
Ja.
Dann Betrieb hat schon vorbereitet, wir waren in einem Schulungsheim untergebracht.
Also die 50 Vertragsarbeiterinnen und Sie?
Ja, und dann haben wir auch erstmal drei Monate Deutsch gelernt.
Haben Sie den Deutschunterricht?
Wir nicht, sondern die Vertragsarbeiter.
Aber Sie waren nicht die Lehrerin, sondern...
Nein, ich muss um alles kümmern, so übersetzen und dann um Mittagessen, um alle Sachen hier, Organisationen hier kümmern.
Weil im Gegensatz zu Ihnen die Vertragsarbeiterin in Vietnam keine Sprachschulung bekommen hatten, bevor sie gekommen sind, oder nicht so eine ausführliche?
Nein, die hatten gar keinen Sprachkurs gehabt. Erst in der DDR. Dann Betrieb hat so ermöglicht, hier 3 Monate Deutsch zu lernen.
Wie war denn die Situation, die Sie vorgefunden haben für die Vertragsarbeiterin? Also Sie haben gesagt, Sie haben in diesem Schulungsheim gewohnt. Und war das eine gute Situation vom Leben und Arbeiten her für die Vertragsarbeiterin?
War sehr gut.
Ja?
Sehr, sehr gut, ja. Es wurde alles organisiert. So Bekleidung einkaufen. Die kriegen auch Geld von Betrieb. Und Essen wurde 3-mal am Tag in Speisesaal organisiert und Unterricht Vormittag und Nachmittag. Vormittag so 3 bis 4 Stunden und Nachmittag nochmal.
Oder ich habe jetzt auch gelesen, dass es teilweise auch so ein bisschen Berührungsängste gab zwischen den deutschen Mitarbeiterinnen und den Vertragsarbeiterinnen, manchmal auch so Konflikte. Haben Sie da mal was mitbekommen in der Zeit?
Nein, bei uns nicht. Wo ist, weiß ich nicht, aber bei uns im Betrieb überhaupt nicht. Wir waren so sehr herzlich willkommen und nach 3 Monaten Deutschunterricht, dann sind wir alle, ich meine, wir, die anderen wurde so ein in alle Abteilungen in Betrieb hier eingesetzt.
Und Sie waren aber so übergreifend als Dolmetscherin dann angestellt?
Ja, Ja, das ist auch alles in der, alles hier Dolmetscherin und auch so Betreuerin auch noch.
Hatten denn die Vertragsarbeiterin dann so die Hoffnung, dass sie in Deutschland bleiben würden? Oder war dann immer nur der Plan auch, okay, wir arbeiten jetzt hier eine Zeit lang und dann geht es irgendwann zurück nach Vietnam?
Ja, das war fest gleich am Anfang schon, in Vietnam schon. Am Anfang, da war Arbeitsverträge oder im Abkommen steht, das ist nur 4 Jahre Arbeitseinsatz. Und dann alle mussten wieder zurück nach Vietnam und dann kommen wieder neue drüber. Und es wurde auch immer so, ja, 4 Jahre und dann gewechselt, kommen wieder neue. Aber natürlich in meinem Betrieb, da waren wir auf hohe Zeit bis 350 Vietnamesen in Kühlschränkewerk.
Oh, weil dann immer mehr gekommen sind?
Ja, und das ist es, ja, verschiedene Truppen. Die ersten kamen, die erste Gruppe, so 20 Leute, kamen 81 schon. Und dann in 1982, kamen drei Gruppen. Und wir waren dritte Gruppe im Jahr 82. Und dann immer 83 kamen auch so drei Gruppen, ja.
Das heißt, es sind immer mehr Gruppen gekommen und dann für 4 Jahre geblieben und deswegen ist die Gesamtzahl immer größer geworden.
Ja.
Und Sie sind aber die ganze Zeit dort geblieben oder war für Sie dann auch die Aussicht, dass Sie nach 4 Jahren zurück müssen oder?
Eigentlich war, hatte ich auch am Anfang auch nur Arbeitsvertrag, nur für 4 Jahre. Aber es hat auch immer an Sprachmittlerin oder Sprachmittler gefällt. Deswegen konnten wir immer länger bleiben.
Und haben Sie sich dann irgendwann mal überlegt, vielleicht bleibe ich einfach tatsächlich hier in der DDR? War das zu irgendeinem Zeitpunkt Ihre Überlegung?
Nein, nach 7 oder 6 Jahren habe ich immer gedacht, ich werde zurück nach Vietnam und irgendwie in meinen Beruf arbeiten.
Den Sie ursprünglich studiert haben.
Ja, und dann auf einmal, ich meine, ich wusste auch gar nicht, dass jetzt die Wende kam, aber kurz vor der Wende, das heißt 88, wollte ich zurück nach Vietnam, aber Betrieb hat Nein gesagt. Ich musste immer noch bleiben, da ich einzige Dolmetscherin war. Und in Betrieb arbeiteten circa 150 Frauen.
Was war denn die Tätigkeit, die dann die 350 Mitarbeiter oder dann die 100 Frauen dann noch gemacht haben in dem Werk? War das ganz normal auch mit in der Fertigung oder?
In allen Abteilungen verteilt. Von Mechanikerabteilung bis zur so Montageband und in Betriebsteil für hier so Motor für Kühlschränke. Das heißt, heißt Lok, ja. Mhm.
War denn die Situation 1989 dann eine andere? Also dann gab es ja die DDR dann irgendwann offiziell nicht mehr und das Abkommen gab es dann auch nicht mehr, aber
ja.
Gab es dann trotzdem noch weiterhin Menschen, die aus Vietnam gekommen sind und vielleicht dann auch geblieben sind?
In meinem Betrieb war die letzte Truppe 88, fast Ende 88 gekommen, aber 89 dann nicht mehr.
Und die musste dann auch 93 zurück oder sind davon dann auch welche geblieben?
Eigentlich dürfen alles so bleiben nach der Wende wie so 4 Jahre insgesamt. Und danach kam 93 hier Bleiberechtregelung für ehemalige Vertragsarbeiter. Ah. Und wer Einkommen sowie Wohnfläche so, hat, dann durften bleiben.
Das heißt, ich stelle mir das gerade vor, also Sie hatten ja am Anfang gesagt, Sie haben dann in diesem Schulungsheim gewohnt, aber als dann 350 Leute mal irgendwann da waren, die haben doch dann wahrscheinlich nicht alle in das Schulungsheim gepasst oder war das so groß?
Nein, das war nur am Anfang Zeit. Und danach mussten wir in richtig Arbeiterwohnheim wohnen.
Ah, okay.
Und Betrieb hatte auch ganz schnell so ein neues Arbeiterwohnheim gebaut. So richtig aus Plattenbau, ganz schnell.
Ah, das heißt, das waren dann auch die Unterkünfte, die man dann angeben konnte, wenn man dann nach 93 bleiben wollte.
Nein, dann 90 wurde zwei Wohnheime schon zugeschlossen.
Mhm.
Und alle mussten, die noch hier bleiben dürfen, mussten raus und dann selber Wohnung suchen.
Ah, okay. War das schwierig? Also war
ja,
das,
sehr schwierig.
Weil das
meine 90, ja. Und nach der Wende war das so. Viele wussten überhaupt nicht, ob die hier in der DDR bleiben dürfen oder wieder zurück. Und wie wird das mit Arbeit? Wie werden sie das irgendwie schaffen über die Jahre, vielleicht in der DDR oder sowas? Wussten sie überhaupt nicht. Alles unbestimmt, alles unsicher.
Ja.
Deswegen haben 80% oder ein bisschen mehr, mindestens 80% entschlossen, zurückzukehren. Und dann wir als Gruppenleitung oder Betreuer, wir mussten damals hier organisieren, die so gruppenweise zurückzuführen. Und als Aufwandentschädigung hat damals jeder 3.000 Mark bekommen.
Wenn sie zurückgegangen sind?
Ja. Ich glaube, D-Mark schon, ja.
Aber 80%, das ist eine ganz, ganz schön große Zahl.
Ja.
War denn die Situation dann in Vietnam besser inzwischen, dass man sagen konnte, okay, wenn ich zurückgehe, finde ich wahrscheinlich auch dort eine Arbeit?
Ich glaube auch nicht besser, aber hier war sehr riskant. Mit Wohnung suchen und dann Arbeit suchen.
Das hört man ja auch von vielen, also gebürtigen DDR-Bürgern, dass sich halt 1990 so viel geändert hat, dass man sich auf so viel neu einstellen musste. Und ich stelle es mir dann auch nochmal schwieriger vor für jemanden, der noch nicht mal sicher sein kann, dass er in 3 Jahren hier noch wohnen darf und bleiben darf.
Ja, und jeder ist es für sich selbst hier gestellt. Da gab es keine Gruppenleitung mehr, gab es keine Betreuer mehr, gab es keine Dolmetscher für sie mehr. Und ich habe nur nebenbei gearbeitet. Natürlich, wenn Probleme gab es, dann haben die immer an uns angewandt. Und na, je nachdem, wir haben so privat und so geholfen, den Leuten unterstützt und geholfen. Ja.
Wie war es denn für Sie persönlich, die Wende? Für Sie hat sich das ja dann auch geändert. Das heißt, Sie mussten dann auch wahrscheinlich vieles neu organisieren in Ihrem Leben.
Ja, total.
Was total. War denn so die größten Veränderung?
Das Größte ist es, Arbeit weg.
Weil sie nicht mehr da angestellt waren bei dem Kühlschrankhersteller?
Nein, das ist hier 90 gleich gekündigt, ja.
Ah, okay.
Ja, weil Betrieb so Personalabbau und als Personal abgebaut wurde, dann wäre zuerst alle ausländische Werttätige oder als hier Vertragsarbeiter aus Kuba, aus Vietnam. Und die polnische Arbeiter, die wurden erstmal abgebaut.
Wie haben denn das die anderen, wie haben das die DDR-Mitarbeiter aufgenommen? Haben die dann gesagt, das lassen wir nicht zu? Oder war dann eigentlich schon die Stimmung so, dass sie gesagt haben, ja, dann lassen wir lieber erstmal die Kollegen aus Vietnam und Kuba gehen?
Dann habe ich nicht gehört. Aber unsere Leute war irgendwie nervös. Und dann noch hier, da lagen die Nerven auch blank.
Ja.
Da ehemalige deutsche Arbeitskollegen immer noch gefragt haben, wann macht ihr nach Vietnam? Wann seid ihr zurück nach Vietnam?
Weil die auch Angst hatten um ihre Arbeit und gedacht haben,
ja, natürlich.
Das ist eine Konkurrenz.
Die Kühlschränke wurden auch nicht mehr viel bestellt oder gebraucht und die Produktion wird auf minimal reduziert und nach dann wurde sogar die Werkstätte so zugemacht oder Abteilungen zugemacht. Und da waren auf einmal
war die Stimmung
Neid,
anders.
und immer gesagt, ja, wir mussten weg. Aber ja, in der DDR-Zeit, da waren wir so herzlich willkommen.
Ja, so haben Sie erzählt, ja. Und deswegen jetzt auch dieser Umschwung dann so plötzlich.
Dann plötzlich immer wurden wir immer gefragt, wann macht ihr nach Vietnam? Ist es nicht mehr beliebt und nicht mehr gebraucht?
Das ist nicht schön zu hören.
Nein,
für die 20%, Sie haben ja gesagt, 20% sind ja dann geblieben, also 80% sind zurück und 20% sind geblieben. Die haben sich dann wahrscheinlich auch nicht so willkommen dann gefühlt.
Nein, überhaupt nicht. Wissen Sie, das ist es ja für viele, die erst Ende 88 gekommen sind, so kurz vor der Wende gekommen sind und dann mit dem Plan, hier 4 Jahre in der DDR zu bleiben und zu arbeiten, um ihre Familien in Vietnam zu unterstützen oder zu helfen, ja. Und auf einmal, noch nicht mal ein Jahr, kam die Wende.
Und dann auch gleich und so dieser Umschwung gegenüber der eigenen Person, wo man dann eigentlich gedacht hat, man ist jetzt unter Kollegen und sobald dann halt sich irgendwas ändert, merkt man auf einmal so eine Ablehnung.
Ja, am Anfang waren alle beliebt von solchen Arbeitskollegen und dann kam die Wende und überhaupt nicht mehr. Die wurden alle weg haben.
Wie ging's denn dann weiter? Also wenn man jetzt mal Richtung 92 guckt, waren ja dann auch die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Das war eine ganz extreme Geschichte, wo es dann wirklich auch ja um Todesangst ging. Wie ging's denn den Menschen, die Sie so im Bekanntenkreis hatten, weiter, die dann geblieben sind? Also wie haben die sich denn dann umgetan in Deutschland, im wiedervereinigten Deutschland?
Naja, war auch schwierig. Und weil die Sprache auch nicht so mächtig sind.
Weil man halt im Betrieb das gebraucht hat, was man halt im Betrieb gebraucht hat und sonst wurde für alles gesorgt an vielen Stellen.
Ja, nee, gar nicht mehr. Betrieb, es existiert die Abteilung für Vertragsarbeiter gab es nicht mehr. Alles gab es nicht mehr.
Gab es gar keine Ansprechperson mehr für so Alltagsprobleme?
Nein, überhaupt nicht. Das ist nur privat. Ich als Privatperson nur.
Das heißt, Sie haben es dann weitergemacht und
die Leute geholfen, unterstützt. Wenn die selbstständig machen, erstmal bei hier Gewerbeanmeldung oder Geschäft, Mieten und Verträge um alles, ja.
Was haben die denn dann für Geschäfte gegründet und für Existenz? Also ist natürlich dann schon auch ein großer Schritt eigentlich, also zu sagen, ich gründe jetzt ein eigenes Geschäft und suche jetzt gar nicht erst eine Anstellung, sondern ich gründe jetzt selber. Was waren denn dann so die Geschäfte, die dann so gegründet wurden?
Die ersten Geschäfte, das ist hier so Bekleidung verkaufen. Auf dem Markt oder Laden mieten oder meistens auf dem Wochenmarkt. Und dann Imbiss. Die versuchen alle zu überleben.
Und da haben Sie jetzt mitgeholfen, auch Anträge ausfüllen, auf Behörden mitgehen, zu erklären, was notwendig ist und zu verstehen überhaupt erstmal, was notwendig ist, um so ein Geschäft zu gründen.
Ja.
Und war dann die Stimmung besser gegenüber den vietnamesischen Mitbürgern in der Situation, wo sie dann nicht mehr als Konkurrenz wahrgenommen wurden, sondern als Teil des Wirtschaftslebens in der Stadt?
War irgendwie nicht so gut. Irgendwie, da denken sie immer, wir haben immer, wir wurden irgendwie so als hier vorteilhaft. Wir kriegen mehr Vorteile als hier DDR-Bürger, aber das stimmt gar nicht.
Also auch so eine Neiddebatte eigentlich.
Ja, auch, ja. Wenn einige so vielleicht Geschäft hatten und dann vielleicht wirtschaftlich besser ging und da denken Sie, wir kriegen immer so Vorteil gegen den Einheimischen gegenüber.
Aber das ist natürlich auch ein ganz schöner Mut erforderlich, um überhaupt so ein Geschäft zu gründen. Also das ist ja doch viel Risiko dabei. Das ist ja dann.
Ja, aber als
das wird dann nicht gesehen.
Wir Existenz müssen alles versuchen.
Ja.
Zu machen, ja.
Was haben Sie denn dann gemacht? Also Sie haben dann quasi im Privaten oder ja, ja, im privaten Bereich dann unterstützt ihr die Leute, um halt Geschäfte zu gründen. War das dann eine offizielle, haben Sie sich dann auch selbstständig gemacht damit oder war das?
Nein, was gar nicht.
Haben Sie denn dann gemacht?
Ich war arbeitslos.
Dann erneut in
Deutschland. Und dann 92 habe ich doch Fortbildung gehabt, ja. So Qualifizierung in der Richtung hier Computer und sowas, ja.
Und haben Sie dann?
Habe ich gehabt und dann 89 nochmal Fortbildung gehabt, ja.
Und haben dann eine Stelle gefunden später wieder als was?
Nein,
gar nicht.
Dort nicht. Na, ich habe so eine, ja, an einer Beratungsstelle Arbeit gehabt für ein Jahr, wo der Besitzer so Förderung von Arbeitsamt hatte.
Mhm.
Und wo die Förderung aus war, dann war ich wieder arbeitslos.
Aber dann, Sie haben dann eine andere Tätigkeit gefunden tatsächlich?
Im Erzgebirge, dann war ich noch 2 Jahre als ja ABM Kraft in einem Jugendclub in Chemnitz gehabt. Ja. Da hatte ich 1 Jahr oder 2 Jahre gehabt, ja. Als ABM-Kraft.
Und dann, nachdem das vorbei war, war dann auch
wieder arbeitslos, ja.
Eine schwierige Zeit dann wahrscheinlich für Sie und viele andere auch, denke ich mal.
Weil dort überall Arbeitslosen. In Erzgebirge, ich meine, oder Bezirk Chemnitz, oder damals Karl-Marx-Stadt, war doch hier so Industriezentrum von der DDR. Und nach der Wende, einer nach anderen, alles hier tot. Zugemacht. Und das ist nur Arbeitslosen.
Und das betraf wahrscheinlich dann, ja, die vietnamesischen Vertragsarbeiter.
Die Einheimischen, ganz schlimm, ja. Geschweigen und Ausländer, ja.
Ja, dass dann nochmal ein extra Ressentiment vielleicht auch da war, zu sagen, wir stellen jetzt vielleicht auch jemanden ein, der Vertragsarbeiter aus Vietnam mal war.
Und damals blieb nur einzige Chance, so selbstständig zu machen. Das heißt, Textilien zu verkaufen, Obst und Gemüse verkaufen und dann Gaststätte aufmachen. Das war hauptsächlich 3 so Richtungen.
Das heißt, das war noch nicht mal so sehr so eine unternehmerische Entscheidung, sondern eigentlich so eine Überlebensstrategie auch zu sagen, ich muss mich jetzt selbstständig machen, weil mich stellt keiner ein.
Ja, genau. Ich kenne nur in Erzgebirge, ja?
Ja.
Und woanders kann ich das nicht sagen, aber ich denke auch genauso.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung.
Bei DDR-Industrie war total erstmal tot.
Ja, und wenn Sie sagen,
nach und nach. Man
stellt jetzt auch, oder man merkt dann auch, okay, wenn ich jetzt nicht in der DDR geboren worden bin, dann habe ich es auch schwer, eine Anstellung zu finden. Dann bleibt einem ja nur dann übrig, sich selbstständig zu machen und ja, selbst zu schauen, dass man eine Wirtschaft
entwickelt. Aber ich muss auch sagen, nicht nur wir als Ausländer, sondern auch hier DDR-Bürger, die auch fast die meisten waren auch arbeitslos.
Weil, ja, gab dann viele Betriebe zugemacht und viele Regionen dann quasi gar keine großen Betriebe mehr hatten.
Nein, gar keine. Besonders im Erzgebirge oder Karl-Marx-Stadt.
Sie selbst haben sich ja dann noch engagiert, eben auch, und machen das jetzt, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch noch weiterhin, um halt ausländischen Menschen zu helfen, hier in Deutschland zurechtzukommen, anzukommen. Vielleicht können Sie darüber noch ein bisschen was erzählen, was Sie da jetzt gerade machen.
Vorwiegend Vietnamesen, muss ich sagen.
Vorwiegend Vietnamesen, ja, weil die jetzt nach wie vor in der zweiten oder dritten Generation schon hier leben oder auch neu kommen aus Vietnam.
Ach, viele neu kommen aus Vietnam oder die ehemalige Flüchtlinge und die haben so Bleiberecht bekommen oder die hier so Partner von sagen wir bionationale Ehen, Familien hier, ja. Oder die ehemalige Vertragsarbeiter aus Tschechien, aus Sowjetunion, aus Polen, die kamen auch in die DDR oder nach Deutschland.
Wie geht's denen denn heute? Also finden die jetzt leichter Arbeit?
Auch nicht. Wegen Sprache, muss ich sagen.
Mhm.
Meisten arbeiten unter sich oder bei Landleute. in der Gaststätten oder in Geschäften von wieder Landleuten. Ja.
Und fühlen Sie sich wohl in Deutschland oder ist es tatsächlich eher wegen des Einkommens, wegen des Verdienstes, aber man fühlt sich dann doch nicht so richtig willkommen hier? Wie ist denn da gerade so die Stimmung, die Situation?
Ich meine, nach und nach ist es doch besser. Man fühlt sich irgendwie doch wie angekommen.
Ja,
okay. Hier in Deutschland, ja.
Weil ich jetzt schon Sorge hatte, weil man jetzt auch wieder viel hört in und sich auch bestätigt, dass in Ostdeutschland natürlich auch rassistische Tendenzen steigen und ich mir deswegen vorgestellt hatte, dass es vielleicht auch für Menschen schwierig ist, die jetzt nicht, wie Sie gerade gesagt haben, biodeutsch sind.
Ja, man muss durch.
Ja, das klingt erstmal einfach, aber ist wahrscheinlich dann auch manchmal mit Sorge verbunden, ob es einem dann auch weiterhin gut geht. Aber Sie sagen, da gibt es erstmal mit den Menschen, mit denen Sie zu tun haben, keine Sorge in dem Bereich.
Ach, ich meine, Sorge hat man immer. Ja, aber ist es nicht so schlimm wie nach der Wende hier?
Ah, okay, das ist interessant.
Jetzt ist es viel besser noch, ja.
Das heißt, nach der Wende war dann wirklich ist wirklich die Stimmung so einmal komplett gekippt dann wirklich?
Ja, aber jetzt natürlich Sorge hat man immer. Ich meine auch nicht nur Ausländer hier oder Migranten hier in Deutschland, auch Deutsche haben auch Sorgen, muss ich das sagen.
Ja.
Auch um Arbeit auch, ja.
Und Arbeit ist halt oftmals doch ein wichtiger Faktor, ne, im Leben von jedem.
Ja, ist das A und O im Leben, ja.
Ja, ich denke mal jetzt gerade auch in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, also wenn man das jetzt später nachhört, wir sind im Mai 2020 und die Nachwirkungen oder immer noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind spürbar und sind auch auf dem Arbeitsmarkt spürbar.
Ich möchte nicht dran denken, weil die Leute, die selbstständig sind, die machen alle Gedanken, wie das weitergeht und aber ich meine, die meisten Vietnamesen oder die Geschäftsleute, die singen auch zäh, die machen weiter und
müssen wahrscheinlich auch weitermachen.
Ich denke, es geht schon, ja.
Wie ist denn die Situation in Vietnam, wenn wir gerade dabei sind, in Vietnam gerade, was kriegen Sie denn so mit, wie wirkt sich denn die Corona-Geschichte in Vietnam aus gerade?
Oh, das ist Vietnam ist sehr stolz auf dem Gebiet, weil in Vietnam bis jetzt so nur über 200 Infizierten und Toten gab es noch keine.
Weil die sehr strikt vielleicht auch umgehen oder auch sehr respektvoll.
Ja, gleich am Anfang schon. Bei Vietnam liegt gleich an der Grenze zu China.
Mhm. Und man hat dann schnell reagiert.
Ja, und wenn mal eine infiziert, egal aus Land kommen oder sowas, die ganze Stadtviertel geriegelt und dann so desinfiziert. Und Ausgangssperre und die Leute tragen so Mundschutz gleich am Anfang.
Ja, das hat in Deutschland ganz schön lange gedauert, bis das mal zumindest jetzt beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr soweit war. Aber da hatten wahrscheinlich die Kulturen, die das schon länger machen, auch wenn sie erkältet sind, einen Vorteil.
Ja, ich denke, das ist es vielleicht nicht 100%, es gibt so gar nicht absolut, aber relativ ist schon gut. Vielleicht wurde deswegen hier Infektion durch Tröpfchen vielleicht reduziert. Mindestens, denke ich mir.
Aber es ist schön zu hören, dass Vietnam da so gut durchgekommen ist bislang.
Ja, aber trotzdem, die Wirtschaft leidet auch.
Ja, das denke ich mir, dass da, ja, wie wahrscheinlich überall auch.
Besonders hier Tourismus,
ja.
Branche und anderen auch damit auch.
Zum Abschluss vielleicht nochmal eine Frage an Sie persönlich. Sie haben sich ja engagiert, also ich habe gesehen, Sie haben einmal eine Ausstellung mitkuratiert, wo es eben um die Situation der Vertragsarbeiterinnen ging.
Ja.
Und wie war denn da die Arbeit dran und die Reaktion darauf? Sind dann Menschen noch gekommen und haben gesagt, das wusste ich noch gar nicht, wie die Situation war? Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz was berichten.
Ja. Ich in Potsdam, da war gleich nach der Ausstellung, da kamen auch viele Fragen. Oder ich war auch in Chemnitz, ich war in Erfurt und ich war auch woanders noch, ja. und kamen auch viel Fragen von der, Bevölkerung. Die viele Sachen wussten sie nicht über Vertragsarbeiter, wie das ging. Manche denken, wir hatten nur Vorteile, wir verdienten mehr als hier deutsche Kollegen oder sowas. Das stimmt gar nicht. Und viele Sachen noch. Die wussten überhaupt nicht, dass wir nur 4 Jahre hier und alle wollten natürlich länger in die DDR bleiben, um zu arbeiten, um zu verdienen und dann ihre Familien in Vietnam unterstützen zu können oder so. Aber das ging nur 4 Jahre und dann wieder Wechsel, die kommen wieder neue Truppe und andererseits ist es nicht nur arbeiten. Viele, die noch keinen Beruf hatten, in Vietnam keinen Beruf hatten, die in meinem Betrieb, die mussten auch nach der Arbeitszeit noch hier Beruf lernen. Und wir hatten im Betrieb auch hier mehrere Absolventen in Schlösserberuf. Nach der 4 Jahre arbeiten, einige haben auch noch hier so Urkunde als Schlösser bekommen. Ah, Berufsabschluss okay. Als Schlösser Schlosser bekommen. Mhm. Ach ja, so Schlösser, ja.
Ja, Schlösser. Und das hat die Ausstellung nochmal deutlich gemacht, dass eben, ja, viele kannten vielleicht dann noch, da hat mal noch ein Kollege aus Vietnam dabei gearbeitet und haben dann nur gesehen, oh, jetzt haben sie da selber ein Geschäft aufgemacht, aber wie die Situation wirklich war, das waren vielen dann gar nicht bewusst, habe ich jetzt so rausgehört, dann, dass die Ausstellung das nochmal deutlich gemacht hat für viele.
Ja. Ach, es ist auch nicht einfach, aber irgendwie im Ausland zu leben, aber irgendwie, das geht schon. Aber ich denke, es ist auch für viele, die sind noch nicht so richtig hier wie angekommen hier in Deutschland. Aber die sind trotzdem zufrieden mit dem Leben hier.
Das ist schön zu hören. Und ich meine, Menschen wie Sie, die unterstützen ja auch die ankommen dabei. Sie arbeiten in einem Verein mit, da sind Sie auch im Vorstand, der Verein Song Hon.
Wissen Sie, ich habe immer so gedacht, ich habe so viele Vorteile gehabt. Ich habe Studium hier in der DDR bekommen und ich kenne die Sprache ziemlich gut, besser als die anderen. Und deswegen muss ich auch hier zurückgeben. Soweit ich den Leuten helfen kann, mache ich das auch. Und ich fühle mich so, wie das Leben ist es irgendwie gefühlt. Ist es besser, ja. Besser Gefühl hier so oder auch sinnvoll zu leben hier in Deutschland.
Und das ist auch gewürdigt worden, was Sie jetzt gemacht haben. Also Sie haben das Verdienstkreuz am Bande bekommen für Ihre Arbeit. Das kann man jetzt hier vielleicht auch nochmal sagen. Das ist eine ganz tolle Auszeichnung eigentlich für das, was Sie dann jahrelang gemacht haben. Sei es jetzt mit oder ohne Bezahlung und Ihr Engagement in den ganzen Jahren, dass das so gewürdigt wurde.
Ach, das war große Überraschung. Und ich war so sehr gerührt und war selbst überrascht. Warum ich das bekommen habe, obwohl viele andere Menschen, die auch hier den Migranten oder anderen Menschen geholfen haben. Und ich ausgerechnet das, die Ehrung bekommen habe, das ist es auch schon großartig. Ja. Es ist immer noch große Überraschung für mich.
Und Sie machen auch weiter. Also Sie... Wo wir uns das erste Mal gesprochen haben, da haben Sie auch gerade gesagt, Sie sind jetzt immer noch, also gerade dabei, auch Menschen zu helfen, die jetzt irgendwie in der aktuellen Situation viele Sachen neu denken müssen, neu ausfüllen müssen, neu organisieren müssen. Das heißt, Sie haben jetzt auch auf jeden Fall noch viel zu tun, auch die nächsten Wochen, Monate.
Ja, ich glaube, die Arbeit hört nie auf. Die Sozialarbeit hört nie auf, ja. Man kann auch Tag und Nacht Arbeit bekommen. Aber das ist es, damit das Leben irgendwie so nützlicher und schöner ist, denke ich mir. Wenn ohne zu tun, es ist nicht schön, finde ich. Langweilig.
Nee, das ist eine schöne Einstellung. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich an der Stelle für dieses dann doch, ja, lange Gespräch. Jetzt sind wir doch bei der Stunde gelandet. Am Anfang haben wir noch überlegt, ob wir die schaffen.
Ach ja, habe ich nicht gedacht.
Ja, jetzt sind wir schon über eine Stunde. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, wir haben sehr viel erfahren über, ja, die Situation der Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in Vietnam und ja, auch ihr persönliches Leben.
Und wissen Sie noch, wir treffen uns hier noch, hier die ehemalige Vertragsarbeiter hier,
ach, ja,
hier in Deutschland, alle 2 Jahre einmal hier.
Noch
und in Vietnam treffen sie sich immer in Hanoi, in Ho Chi Minh Stadt oder in anderen Bezirken, wenn jemand aus Ausland kommt oder wenn sie sich so irgendwie sich zusammenfinden, treffen sie sich immer in Vietnam und wir in Deutschland alle 2 Jahre.
Und auch noch aus dem Studium oder dann aus Ihrem...
Auch noch. Ich habe so im, ja, Wechsel einmal alle 2 Jahre mit so Kommilitonen damals und dann alle 2 Jahre mit ehemaligen Vertragsarbeiter, immer zu Pfingsten.
Ach toll. Und das,
dann habe ich auch jedes Jahr immer zu tun, ja. Dieses Jahr leider müssen wir ab sagen,
ja,
eigentlich dieses Jahr dann Treffen von ehemaligen Vertragsarbeiter, die jetzt zerstreut waren, hier in ehemalige in bei Kühlschränkewerk.
Ja, aus dem Erzgebirge.
Ja, dieses Jahr sollte eigentlich hier in, in Potsdam sein. Ich habe alles vorbereitet und dann muss alles absagen.
Ja, das wird dann nächstes Jahr nachgeholt, hoffentlich?
Ja, aber dann muss ich beim Studientreffen nicht mehr dabei sein. Da muss ich einer verzichten, ja. Schade. Immer zu Pfingsten.
Ach so, nächstes Jahr können Sie nicht, oder das?
Doch, ich habe schon wieder reserviert für ehemalige Vertragsarbeiter. Treffen hier in Potsdam. Aber für Studenten vielleicht muss ich wieder... Nein, da muss ich absagen.
Ah, okay.
Ich kann nicht dabei sein, ja. Und in Vietnam, haben wir so viel Treffen. Im November auch ehemalige Studierende aus allen Ländern, aus Sowjetunion, aus Deutschland, aus Tschechien, aus Ungarn, alles zusammen in Vietnam. Da fliege ich auch nach Vietnam im November.
Dann hoffe ich, dass das,
dabei
das klappt.
Zu sein.
Ja, dann hoffe ich, dass das klappt wenigstens.
Ja, ich denke schon. Ich hoffe auch.
Ja.
Das wäre schade, wenn das nicht klappt wegen Corona-Virus.
Ja, das hoffe ich auch, dass im November vielleicht schon, naja, ich weiß nicht, ob es dann schon Medikamente und Impfstoff gibt, aber auf jeden Fall die Situation dann so ist, dass man reisen kann. Das wäre,
ja,
natürlich gut.
Ja.
Frau Blum, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns das alles erzählt haben.
Gerne, das ist schöne Erinnerung an die Studiumzeit sowie Vertragsarbeiterzeit. Das ist schöne Erinnerung.
Ja, das ist auch schön, das mal zu erzählt zu bekommen. Vielen Dank.
Ja, nicht zu danken. Und bleiben Sie gesund.
Sie auch. Dankeschön.
Und weiterhin viel Erfolg.
Danke. Auf Wiederhören. Danke.
Ja, tschüss.
Und wie immer an dieser Stelle begrüße ich Frank Meissner aus dem Archiv des DDR-Museums. Hallo Frank.
Hallo Martin.
Ja, hier am Mittelteil des Podcasts sprechen wir immer über Objekte aus eurer Sammlung, die mit dem Thema der Folge zu tun haben. Und da haben wir uns auch dieses Mal wieder 1, 2, vielleicht auch 3 Objekte rausgesucht. Und schilder mal, was wir heute vor uns haben.
Ja, also wir haben jetzt zunächst einmal vor uns 2 Briefe, die aus Vietnam in die DDR geschrieben wurden und adressiert offenbar an eine Person, die wahrscheinlich aus Vietnam stammte und in der DDR gelebt hat zu dieser Zeit. Und vielleicht fangen wir an mit dem etwas älteren, der ist aus dem Jahr 1977. Und man kann darauf deutlich die Adresse lesen. Das ist eben in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in der Helmut-Just-Straße 8. In das Zimmer 858 und an eine Person mit dem Namen, ich entschuldige mich schon mal für die wahrscheinlich komplett falsche Betonung oder Aussprache, aber Nguyen Chan Quang.
Der da wohnt, genau, der hat es bekommen.
Genau.
Was mir gleich aufgefallen ist, dass der Name sehr schön geschrieben wurde und das Neubrandenburg und die Helmut-Just-Straße auch versucht, eher wahrscheinlich das nachzubilden, wie die komplizierte Straßenbezeichnung da war.
Genau, das ist auffällig, ja. Diese sehr, sehr schöne Schönschrift wirklich für den Namen und auch für den Namen der absendenden Person, wogegen dann eben die Postadresse ist ganz relativ nüchtern in Druckbuchstaben geschrieben, ja, damit man sie eben wahrscheinlich lesen kann. Aber ja, das fand ich auch auffällig. Ist bei dem anderen Brief ist es ganz ähnlich. Genau, aber zu diesem vielleicht noch, man kann eben hier auch bemerkenswert sind vielleicht noch die Briefmarken, denn die sind zwei Briefmarken auf dem Brief aufgeklebt, die jeweils sozusagen ein bisschen, man könnte sagen, propagandistische auch Inhalte zeigen. Hier auf dem Brief, die sind auch jeweils nur zu 12 Su, also das ist sowas wie das Äquivalent des Cent in der vietnamesischen Währung Dong. Man kann auf der linken erkennen mehrere Arbeiter und eine Arbeiterin und einen Soldat und einen Ingenieur, also so eine klassische Aufreihung der Arbeiterschaft eines sozialistischen Staates. Im Hintergrund auf rotem Grund in Gelb eine Hammer und Sichel und das Antlitz von Ho Chi Minh im Profil. Genau, und auf der rechten Briefmarke sieht man so eine Ansicht in einem Vordergrund eher landwirtschaftlich, industrielle Landwirtschaft, eine Ackerfläche mit einer Art Traktor rechts, das scheint fast eine Art Staudamm zu sein.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Und im Hintergrund sieht man Industrie und Wohnbauten, die da irgendwie hochgezogen werden, genau.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wenn man da weiterblättert bei euch in der Objektdatenbank, da kommt ja noch die Rückseite des Briefes. Mhm. Da sind ja auch nochmal Briefmarken drauf, also auch die gleichen.
Genau, das sind die nochmal, ja.
Hat man wahrscheinlich alle 5 gebraucht, um das zu verschicken.
Genau, anscheinend, dass auch der andere Brief, zu dem wir gleich noch kommen können, der hat ja auch 60 Su gekostet anscheinend, um den zu versenden.
Richtig.
Und hier haben wir quasi 5x12 als Äquivalent. Genau, was noch bemerkenswert ist zu den Briefmarken, die das, was da draufsteht, ist Dai Hoi und eine römische 4 und das steht für den 4. Parteitag der Kommunistischen Partei Vietnams, der 1976 stattfand, also im Jahr bevor der Brief abgesandt wurde. Das lässt sich vielleicht noch zum historischen Kontext sagen.
Ist aber interessant, ne, wenn der Brief aus Vietnam von 1977 kommt, soweit ich weiß, das Vertragsarbeiterinnenprogramm begann erst 1980. Also ich meine, wir haben jetzt 40 Jahre dieses Abkommen begangen, gefeiert vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber begangen zumindest.
Ja.
Ist interessant, dass es da anscheinend auch schon Kontakte gab, beziehungsweise erste Arbeitskontakte vielleicht auch, weil... Oder vielleicht ist es auch tatsächlich ein Studium, was hier begangen
oder
wurde.
Oder eine Kombination davon. Was ich rausgefunden habe, ist eben genau 1980 gab es dann erst das Vertragsarbeiterabkommen mit Vietnam. Aber auch schon seit den 60er Jahren sind Menschen aus Vietnam, also aus dem kommunistischen Teil Vietnams, in die DDR gekommen, im Rahmen eben von auch sozusagen Entwicklungshilfeprogrammen, wo die vietnamesischen Gäste dann sozusagen eben ausgebildet wurden, für eine Zeit auch gearbeitet haben und dann wieder zurückgingen nach Vietnam, um dort auch eben das technologische Know-how vielleicht mitzubringen.
Und hast du was rausgefunden, was das für ein Wohnheim war, wo der Brief hinging?
Ja, also ich habe herausgefunden, dass es zumindest in Neubrandenburg auch schon in den 70er Jahren ein Wohnheim gab, wo auch Leute aus Vietnam hingekommen sind, um dort Deutsch zu lernen. Die sind quasi nach ihrer Ankunft in der DDR dann zunächst nach Neubrandenburg gegangen für 6 Monate, haben dort Deutschkurse absolviert und sind im Nachgang dann an verschiedene andere Standorte in der DDR gegangen, also meistens größere Industriebetriebe, wo sie dann erstmal ausgebildet wurden. Und bei guten Leistungen haben einige dann auch eben noch ein Studium angeschlossen.
Das deckt sich auch mit den Erzählungen meiner ersten Gästin Hai Blum, die wir jetzt gerade schon gehört haben, dass sie eben auch zuerst 6 Monate Deutsch-Kurs hier nochmal hatte, zusätzlich zu Kursen, die sie schon in Vietnam hatte. Und was ich dann im Nachgang noch rausgefunden habe, ist, dass diese Zeit, wo Deutsch vermittelt wurde, dass die dann immer weiter gekürzt wurde. Also erzählt Frau Blum auch, also das war am Anfang tatsächlich so ein halbes Jahr oder 3 Monate und dann wurde es immer mehr so auf das Nötigste, was man halt in Betrieb gebraucht hat, reduziert. Und da sieht man aus meiner Sicht eigentlich auch schon, wozu dann eigentlich das Deutsch benutzt werden soll, also hauptsächlich um halt die Arbeitsleistung zu erbringen und weniger jetzt um so ein umfassendes Studium der deutschen Sprache.
Genau, da hat sich also auch so eine Akzentverschiebung auf jeden Fall vollzogen, die vielleicht in den 70ern noch eher gegeben war, dass es da noch mehr um die Ausbildung auch ging. Und dann in den 80ern, wie auch die Zahlen zeigen, dass immer mehr eben VertragsarbeiterInnen dann in die DDR kamen, dass die sozusagen die Facharbeiterkräfte ersetzt haben und dann möglichst schnell einfach in die Betriebe mussten wahrscheinlich.
Der zweite Brief, der ging an das gleiche Wohnheim, aber ein anderes Zimmer und auch eine andere Person natürlich.
Genau, also der erste ging ans Zimmer 858 und der zweite jetzt ans Zimmer 854, also wahrscheinlich direkt nebenan, zwei Türen weiter, aber genau, eben 2 Jahre später im Jahr 1979 und eine Person mit dem Namen Nguyen Hun Chi. Genau.
Und bei euch in der Beschreibung zum Objekt steht auch, dass es ja eben der Sohn war, der offensichtlich oder vermutlich Studentenvertrags, Gastarbeiter oder Lehrling der DDR war. Also das waren anscheinend die Gründe, aus denen wir in dieses Wohnheim kamen oder überhaupt in der DDR ja aus Vietnam tätig war als Student oder als Arbeiter.
Genau, also das ist zumindest eine plausible Interpretation. Wir haben eben leider nicht den genauen Hintergrund. Genauso wie der Brief selbst, also es handelt sich, um das nochmal zu betonen, auch hier nur um die Umschläge. Mhm. Der geschriebene Brief selbst, den haben wir leider nicht, wo quasi auch noch in eine Nachricht vielleicht stehen könnte. Auch diese Umschläge sind selbst anscheinend gefaltet aus Schreibpapier, was eben auch liniert ist schon und dann quasi hinten einmal umgeklappt und geklebt. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant.
Ja, ist so ein bisschen selbstgebastelter Umschlag, wie man es als Kind vielleicht dann auch früher manchmal gemacht hat. Ich hatte mal so ein Buch, wo so, wie man Detektiv spielt und so ein bisschen, da waren auch so Tipps drin, wie man dann sich so Umschläge selber bastelt.
Mhm.
Da habe ich auch gleich dran denken müssen, also ganz andere Assoziationen, aber habe ich auch gleich dran denken müssen, wo ich dachte, das ist gar kein richtiger Umschlag gewesen.
Genau, da hat jemand auf jeden Fall improvisiert, ja.
Ja, gibt es noch was zu diesem Brief zu sagen oder...
Man könnte hier nochmal kurz auf die Briefmarke zu sprechen kommen.
Ja, auf den zweiten Brief.
Da sieht man, eben auch nochmal Ho Chi Minh mit quasi der Hand zum Gruß erhoben, in einer eher gelblich-beigen Jacke und Uniform fast. Und die wurde anscheinend, dann oben findet man 2 Jahreszahlen, den 19.05.1890 und den 19.05.1975. Und die wurde offenbar eben zum 85. Jubiläum des Geburtstages von Ho Chi Minh, der eben am 19. Mai 1890 geboren wurde, herausgegeben. Genau, er starb ja schon 1968, aber wurde dann anscheinend das Jubiläum nochmal groß begangen, ein paar Jahre später.
Und in der Erinnerung wahrscheinlich dann immer auch nochmal, ja, wieder auferleben lassen.
Ja, genau.
Gut, dann haben wir noch ein drittes Objekt, das, also erzähl uns mal, was es ist und dann meine Vermutung dazu.
Ja, also das dritte Objekt ist ein Lesezeichen. Das trägt oben die Aufschrift Strom für Vietnam und zeigt darunter eine Darstellung von einer weiblichen Person, die ein kleines Kind in Armen hält in einem Feld und darüber sieht man so eine Art wie kleine Pfeile oder man könnte auch denken, es sind Bomben, denn weiter oben finden sich noch 2 Flugzeugsilhouetten im Himmel sozusagen und auch dieser Himmel sieht so ein bisschen fast aus, als ob da irgendwie Flammen brennen eher, als dass das jetzt vielleicht Wolken wären. Genau, alles in schwarz-weiß grafisch dargestellt. Und auf der Rückseite wiederum finden wir eine Aufschrift, wo steht, Kollege Günther spendete 10 Mark und ermöglichte damit die Lieferung einer Stromerzeugungskapazität von 20 Watt für das kämpfende Vietnam. Und dazu noch die Aufschrift Deutscher Schriftstellerbund.
Und da habt ihr jetzt aber keine Jahreszahl dazu?
Na, nur eine Waage. Also das wurde offenbar seit 1967 herausgegeben, das Lesezeichen. Und 1973 endete ja sozusagen mit dem zumindest könnte man sagen, mit dem Abzug der US-Truppen, die Hauptphase des Vietnamkriegs. Ich würde es in diese Zeit einordnen.
Genau, das wollte ich gerade am Anfang sagen, auch dass das meine Vermutung war, dass das halt noch zu Kriegszeiten rausgegeben wurde.
Zumal, das ist noch ein Hinweis, der deutsche Schriftstellerbund, in dem eben die SchriftstellerInnen der DDR organisiert waren, der hieß nur bis 1973 so, danach hieß er Schriftstellerbund oder Schriftstellerverband der DDR.
Okay.
Also da haben wir auch nochmal eine zeitliche Markierung auf jeden Fall in die Neuzeit hin.
Mir ist gerade noch aufgefallen, also diese Formulierung 20 Watt für das kämpfende Vietnam, also Ich, aus meiner Erinnerung raus war, in der DDR hat man eigentlich immer für irgendwas gekämpft, auch wenn kein Krieg war. Mhm. Also es war dann immer, man kämpft für den Sozialismus, für die Freiheit, ja, für gute schulische Leistungen. Also diese Formulierung, das kämpfende Vietnam, wir vermuten, dass es der Krieg war, legt auch das Bild nahe, aber das, also diese Formulierung ist irgendwie so eine ganz typische für mich aus meiner Sicht für sozialistische Staaten, weil es da immer um den Kampf gegen irgendwas ging. Oder für
ja, das stimmt, das genau. Also es rührt ja auch her einfach vom Klassenkampf und den Wurzeln der sozialistischen Staaten in mehr oder weniger revolutionären, vielleicht auch umstürzen, zumindest eben mit dem Vorbild Sowjetunion. Und das trägt sich dann auch in die ganze Rhetorik, ne? Oder auch am Arbeiterkampf, Arbeiterkampftag und so weiter. Das findet sich überall, das ist ganz recht.
Ja, Frank, das waren die drei Objekte, die wir hier gefunden haben. Wir verlinken die euch natürlich wie immer, damit ihr sie dann auch anschauen könnt. Im Museum sind die wahrscheinlich gerade nicht ausgestellt, aber in der Objektdatenbank eben zu finden. Das Museum hat aber wieder geöffnet.
Genau, also wir haben schon seit wieder Anfang Mai geöffnet, zu den regulären Öffnungszeiten, natürlich mit den geltenden Hygienebestimmungen, mit einer Personenbegrenzung, die gleichzeitig im Museum sein dürfen und Maskenpflicht, aber man kann das Museum gern wieder besuchen.
Gut, dann macht das gerne, wenn ihr in Berlin seid und oder euch das Thema interessiert oder beides zugleich. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Frank, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen was zu erzählen zu diesen Objekten. Und ich gebe jetzt gleich wieder zurück zu mir selber, zu einem zweiten Gespräch oder zum zweiten Gespräch für diese Folge, was nochmal einen wichtigen anderen Aspekt auf das Leben von vietnamesischen Menschen in der DDR wirft. Danke dir, Frank.
Danke dir, Martin.
Im Gespräch mit Hai Blum haben wir kurz über die Anschläge auf die Wohnungen von ehemaligen Vertragsarbeiterinnen in Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992 gesprochen. Die Menschen im Sonnenblumenhaus, das von einem aufgeheizten Mob angegriffen und in Brand gesteckt wurde, konnten sich nur knapp über das Dach des Hochhauses in Sicherheit bringen. Der Name Rostock-Lichtenhagen stand ab da als Synonym für die rassistisch motivierten Gewalttaten im frisch wiedervereinigten Deutschland und für ein Versagen der Politik und Zivilgesellschaft im Umgang mit Menschen aus anderen Ländern. Wie macht man danach weiter? Wie erging es den Menschen aus Vietnam nach diesen schrecklichen Ereignissen? Im zweiten Gespräch für diese Folge spreche ich mit Vu Thanh Van, Vorstandsmitglied und Projektkoordinatorin beim Rostocker Verein Dien Hong, gemeinsam unter einem Dach. Als Antwort auf das Pogrom gründeten Vietnamesinnen aus Rostock den Verein, um Kontakt zu deutschen Einwohnerinnen und Einwohnern von Rostock zu suchen und zu gestalten. Frau Vu berichtet uns über ihre Arbeit und die Situation in Rostock heute. Das Gespräch konnte ich erneut nur über Telefon führen und bietet dadurch nicht die gewohnte Hörqualität. Ich bitte euch aber, hört zu bei diesem aus meiner Sicht enorm wichtigen Thema.
Ich bin jetzt verbunden über das Telefon mit Frau Dr. Vu aus Rostock. Herzlich willkommen. Und wir wollen auch noch mal ein bisschen sprechen über die aktuelle Situation bzw. das Engagement von Ihnen in Rostock, hauptsächlich für Menschen aus Vietnam. Und dafür würde ich Sie bitten, stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor und was machen Sie in Rostock und was machen Sie, womit beschäftigen Sie sich gerade?
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Vu Thanh Van, das ist ein vietnamesischer Name und den Familienname fängt von vorn an, ist Frau Vu, also das ist schon auch viel Schwierigkeit für die Leute, weil sie weiß gar nicht, dass sie heißt ich Frau Vu oder Frau Van, aber beide Seiten geht, also habe ich kein Problem damit. Seit 2002 bin ich nach Deutschland angekommen für mein Magisterstudium und danach bin ich weiter promoviert an die Uni Potsdam.
Was haben Sie da studiert?
Ich studierte also für meine Magister, das war ein Programm für die Mittelmännischer aus unterschiedlichen Entwicklungsländern und das war ein Programm auf Englisch. Und dann nachher bin ich promoviert weiter in die Uni auf in den Fach Verwaltungswissenschaft.
Okay.
Vorher nennt man das Programm Master of Public Management.
Da sind Sie 2002 hier nach Deutschland gekommen, einfach als Teil Ihres Studiums oder als komplettes Studium?
Einteilen, weil ich fange jetzt mit Magister, also Bachelor und dann andere Magister habe ich auch schon in Vietnam fertig gemacht, ja. Mhm.
Und das Studium haben Sie dann abgeschlossen und sind in Deutschland geblieben?
Ja, wegen Familiengrund. Ich dann 2007 bin ich verheiratet und mit einem Sohn und 2008 sind wir nach Rostock umgezogen, weil mein Mann hat einen Jobangebot hier. Und seit 2011 arbeite ich bei Sienhong gemeinsam unter einem Dachverein. Und seitdem, bis jetzt.
Das ist ein Verein,
Sienhong. Ja, Verein. Und jetzt bin ich die Projektkoordinatorin für zwei Projekte. Eine ist Sprachintegrationsmittlung, Abkürzung ist Spin Rostock und Umgebung. Und zweite Projekt ist allgemeinpolitische Bildung.
Was ist denn das Ziel des Vereins? Also womit beschäftigt er sich und was ist denn so das große übergeordnete Thema?
Also die übergeordneten Vereine und unser Ziel, das ist eigentlich zuerst, dass wir sind aktiv und wir versuchen, dass ich die Integration gelingen kann. Also das heißt von den beiden Seiten, weil von unserer Einstellung, ich würde denken, dass ich Integration fange einfach auch nicht von einer Seite an, sondern ist von zwei Seiten. Und wir versuchen, dass ich die Möglichkeit, dass ich die deutsche Einheimnis und mit unterschiedlicher Zugewandert oder alles mit den migrantischen Hintergrund, dass die näher zueinander kommen können durch unterschiedliche Projekte. Also das heißt, für unser Motto ist eigentlich auch Vielfalt. Also Vielfalt, Leben in Vielfalt, das ist am Ende, das ist die alles hier in Deutschland eigentlich auch friedlich miteinander umgehen und friedlich miteinander zusammenleben.
Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil die Gründungsgeschichte des Vereins geht ja zurück bis ins Jahr 1992. Im Nachgang der Ausschreitungen damals in Rostock-Lichtenhagen, wo halt das friedliche Miteinander nicht geklappt hat, beziehungsweise auf eine sehr schlimme Art gescheitert ist.
Ja.
Und da eben in diesem einen Haus, in diesem Sonnenblumenhaus, vietnamesische Vertragsarbeiterinnen angegriffen wurden, nachdem zuvor eben die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber geräumt wurde. Und in dieser aufgeheizten Stimmung gab es dann eben diese schlimmen Ausschreitungen im August. Und im Nachgang dessen hat sich ihr Verein gegründet.
Ja, also unser Verein gegründet damals, diese Gründungsversammlung, es gibt circa 60 Leute, viel davon ist eigentlich auch ehemalige Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen und noch ein paar Einheimische Deutsch. Und ich denke, die zuerst, das ist nach dieser Ausschreitung in Lichtenhagen, schockiert den Vietnamesen. Also ich habe einfach auch nochmal recherchiert, weil für mich ist einfach auch viel Erfahrung, wenn ich hier nach Rostock umgezogen bin, weil ich hatte eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, warum bin ich hierher nach Deutschland. Also verstehe ich einfach auch gar nicht, warum die Leute so lange hier in Deutschland, warum sprechen sie kein Deutsch.
Mhm.
Eigentlich war ich in Vietnam, ich habe eigentlich auch noch nie gehört über Lichtenhagen.
Okay.
Also seit 2002, wenn ich auch mal dieses Studium in Deutschland genommen und eine Freundin von mir hat zu mir gesagt, na, kennst du das, diese Geschichte über Lichtenhagen in Rostock? Also ich sage, nee, ich habe auch keine Ahnung. Also sag so auf den vietnamesischen Medien bis zum 2002 hat einfach auch diese Ausschreitung noch nie berichtet. Ich habe keine Ahnung und ich habe eigentlich auch nicht so tief recherchiert über diese Themen, und wenn die Leute halt mir erzählen, ich denke, das passiert irgendwie nur einen Tag, aber wenn ich einfach auch selbst nochmal mehr erfahren, das ist einfach auch fast drei Tage lang und einfach auch nicht nur, dass uns passiert, sondern gibt die Leute dabei und dann applaudiert, was haben die anderen getan, also ich war wirklich Schock, also das ist eigentlich außer meiner Vorstellung. Und ich denke, für diese vietnamesische Vertragsarbeiter, die hat mir so erzählt, sie sagt, dass vorher Haben Sie eigentlich auch immer gute Beziehungen mit den Deutschen? Sie sind fleißig bei der Arbeit und die sind eigentlich auch nicht so sichtbar für die deutsche Gesellschaft. Und plötzlich sowas passiert, ich denke, für viele Vietnamesen haben sie einfach auch nicht akzeptiert oder nicht so sehen, das ist die damals passiert in Lichtenhagen, es ist gegen Vietnamesen, sondern sie sagen, das ist gegen diese Asylbewerber, weil diese Lebensbedingungen dort ist so schlimm und das ist alles so schmutzig. Also das ist gegen Vietnamesen.
Das war die Aussage damals und dann ist es halt auch übergesprungen oder übergegriffen quasi auf die ehemaligen Vertragsarbeiterinnen.
Ja, also ich denke, viele Leute bisher, sie denken immer weiter so, natürlich diese Diskriminierung erfahren sie auch, aber so sagen, okay, Lichtenhagen, so eine Ausschaltung ohne gegen Vietnamesen, ich denke, viele Vietnamesen bis heute sagen, nö, das ist nicht, das war nur Zufall, wir sind in einem falschen Ort.
Ja, und ich habe, also wir haben auch in dem Gespräch, was ich zuvor geführt hatte, kam eben auch zur Sprache, dass eben mit der Wende aus ehemaligen Kollegen und Kolleginnen auf einmal, vielleicht auch Feinde, aber auch so Neider wurden, die dann gesagt haben, okay, ihr nehmt uns jetzt hier die Arbeitsplätze weg und wann geht ihr zurück nach Vietnam? Und das war wirklich für viele ein Schock, irgendwie mitzukriegen, dass die Leute, mit denen ich jetzt jahrelang zusammengearbeitet habe, auch zu solchen Sachen dann fähig sind.
Ja, ich denke, das ist einfach auch viel, also so sagt man, diese schwierige Zeit, so, weil das ist Mauerfall und ich denke, viele Vertragsarbeiter haben sie, also zuerst mit dem Namen Vertrag, das heißt, ich denke, die meisten hat einfach auch keinen Plan, dass sie hier lange in Deutschland bleiben. Und ich denke, selbst nach dem Mauerfall, manche einfach auch so bleiben, weil ich denke, ihre Lebenssituation, also diese wirtschaftlich, das haben sie so viel für diese Arbeit in Deutschland gegeben. Also das heißt, sie hat das abgegeben, manche auch wegen Arbeit, manche schon fast alles. Und sie haben einfach auch selbst gesagt, was mache ich jetzt, wenn ich einfach auch zurück nach Vietnam, also in Vietnam selbst, habe ich auch keine Zukunft.
Mhm.
Manche sagen, okay, ich bleibe hier so ein paar noch und mal gucken und versuche noch so etwas nochmal mehr Geld zu verdienen. Und dann kam ich wieder zurück nach Vietnam und fange ich einfach auch ein neues Leben an. Weil habe ich auch diese Fragen gestellt. Ich sage, na, warum? Also ich selbst werde ich einfach sofort nach Vietnam fliegen. Entschuldigung.
Ja.
Warum soll ich hier bleiben?
Ja, das, also wie gesagt, das hat mich auch fasziniert, dass dann wirklich die Menschen 6 Monate nach diesen Ausschreibungen den Mut aufgebracht haben oder die Initiative, diesen Verein zu gründen. Ich glaube, ich selbst wäre auch nicht in Rostock geblieben oder hätte Angst gehabt, in Rostock zu bleiben.
Ja, also ich habe auch so wirklich so auch meine Vorstellung, aber dann natürlich, dann ich habe einfach auch, wie gesagt, einen anderen Hintergrund. Wenn ich selbst zurück nach Vietnam, habe ich auch eine andere Zukunft. Also, aber sie haben gesagt, also manche ist auch Soldat und würde gewählt nach Deutschland. Und das war zum Beispiel in seiner Zeit in Deutschland, ich bin nur ein Jahr, aber er hat mir erzählt, dass um diese Stelle zu bekommen, dann er hat alles gegeben. Er hat einfach auch keinen Anspruch mehr auf seine Rente und wenn er jetzt sofort nach Vietnam, er hat nichts. Und er hat noch eine Frau und mit 2 Kindern, also er kann das nicht machen. Und dann deswegen, er bleibt und er versucht nochmal seinen Chance. Also ich kenne diese Geschichte noch mehr so von den Vertragsarbeiter. Ich denke also so ein großer Respekt sehr als Vietnamesen, ne?
Ja, das erfordert wirklich großen Respekt, dann zu sagen, ich bleibe auch, wie gesagt, wie Sie gerade gesagt haben, man hat dann auch nicht immer die Option gehabt, zurückzugehen und aber dann auch zu sagen, okay, ich versuche jetzt mit dieser Situation umzugehen und sie zu einem besseren zu wenden, das ist sehr beeindruckend.
Und sie haben einfach auch den Verein gegründet, weil sie denken, das müssen sie irgendwie einfach auch mehr aktiv sein, mehr sichtbar sein, um ihr Leben und ihre Zukunft einfach auch mitgestalten. Also das ist nicht so keine Überraschung mehr. Und ich denke, das ist einfach auch sehr, sehr mutig.
Wissen Sie noch oder haben Sie erzählt bekommen, wie denn so die Anfänge des Vereins waren, was dann, wie die Gründung vonstatten ging, was die ersten Reaktionen darauf waren?
Sehr interessant, weil den Verein wird gegründet Und die Arbeit dieser Büro von dem Verein Sinnhang ist in diesem Sonnenblumenhaus bis 1999.
Ah, okay.
Also sie arbeitet dort. Und natürlich dann fangen sie an mit den unterschiedlichen Projekten mehr an diese Richtung Sozials- und berufliche Integration. Und sie haben einfach auch eine Begegnung, also Begegnungsstätte dort in dem Sonnenblumenhaus einfach auf einem Ort, wo die Einheimische und den Vietnamesen zusammentreffen kann. Also das finde ich einfach auch sehr interessant, weil ich denke, okay, denn sie arbeitet jeden Tag, die für den Verein arbeitet damals. Ja? Dann die geht zum Sonnenblumenhaus und von einfach auch fast jeden Tag bis 1999 dann den Verein würde nach Wandermannhof, dieses interkulturelle Zentrum, umgezogen. Mhm. Wie gesagt, am Anfang an ist, die machen einfach auch viel diese, ich denke, eine Seite Begegnung zwischen Deutsche und Vietnamesen. Und nochmal diese vietnamesische Kultur zu pflegen für die vietnamesische Jugendliche. Und ich denke, damals haben sie auch noch viel Beratung für den Vietnamesen, so wegen ihrer Aufenthaltstitel, wo können sie einfach auch Arbeitslosgeld anmelden, wo können sie einfach auch ihre Wohnung finden. Also das heißt, die haben einfach auch so viele Vietnamesen damals geholfen und einfach auch nochmal einen Sprachkurs fangen sie an. Also ich denke, Sinnhang Zusammenarbeit mit den Einheimischen Deutschen, dann ist selbst, nennt man als Migranten selbst Organisation, aber ich denke, die fangen einfach auch viel durch den Projektförderung und sie arbeitet also in diese Richtung. Und ich denke, zuerst fokussiert sehr, sehr viel für den vietnamesische Community. Und ich denke, war einfach auch Anfang 2000 haben sie auch eine Satzung geändert, das ist nicht nur für den Vietnamesen, sondern der Verein öffnet sich für alles Zugewanderte mit unterschiedlicher Herkunft.
War es denn schwierig, dann wirklich diesen Dialog zu starten mit den Einheimischen oder mit den deutschstämmigen Einheimischen?
Ich denke, damals ist nicht leicht, weil ich denke, diese Geschichte von Lichtenhagen, wenn ich also ich denke, fast jeden Jahr im August, das hat immer nochmal unterschiedliche Journalisten oder ein Projekt hat uns gefragt. Wenn ich lese es immer nochmal weiter und recherchiert oder einfach auch selbst mit den Zeitzeugen im Gespräch. Und ich denke und auch selbst, ich finde, es ist einfach auch für mich noch keine klare Entschuldigung, was passiert in Lichtenhagen? Woher kommen diese Fälle? Wer ist zuständig für den Lichtenhagen? Haben sie immer so gesagt, das ist gesellschaftliche Versagen, aber ich denke, das heißt auch wieder eine Art von kollektiver Verantwortung am Ende. Niemand nimmt diese Verantwortung. Warum passiert das? Also ich denke, in den Vereinen, die Gründung, ich denke, selbst wenn das ist ohne den ein paar deutsche Einheimische mit den Vereinen schon von Anfang an unterstützen, dann ist es nicht möglich, wenn das ist pur eine Verein, nur den Vietnamesen. Und das ist einfach auch nicht ohne Grund, nennen sie einfach auch Sinnhang gemeinsam unter einem Dach. Ich denke, damals diese Verantwortung, diese Diskriminierung, diese ganzen Geschichten, damals in Deutschland ist noch sehr, sehr wenig und ich denke auch noch in Ostdeutschland ist nicht anerkannt.
Woran liegt das, glauben Sie? Was muss da passieren, damit das anders wird?
Also ich denke, es ist schon viel mit den Bildung zu tun und einfach auch nochmal mit den Erfahrungen. Weil also ich denke auch diese manche nach der unser Ergebnis von den manche Wahlkommune mit den AfD, sie haben einfach auch berichtet, dass ich die meisten diese Wahlort, wo haben sie einfach sehr hohe AfD gewählt, weil wo eher keine Migranten dort, keine Flüchtlinge einfach auch dort. Ich denke, dass ich diese sich öffnen, die zusammen miteinander im Gespräch, ist sehr, sehr wichtig. Und wenn das nicht geht, weil ich weiß nicht, wir haben bisher auch in vielen Projekten wir laden den Leute ein, aber kommen immer, das ist unsere schon gute Freude, die sind einfach auch sehr, sehr erfreulich und haben sie einfach auch viele Kontakt mit Migranten schon und wir hoffen immer, dass sich ihr Mann, die hatten weniger Kontakt mit Migranten, einfach auch kommt zu uns und einfach auch nochmal mit uns etwas machen, zuhören, aber also die Teilnehmer akquirieren, ist für uns ist immer eine große Herausforderung. Ich denke, das ist, viele Leute ist ganz einfach. Ich denke, das war ihr Antrag, haben sie einfach auch kein Interesse daran. Und das ist einfach so.
Das heißt, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, so ein ganz wichtiger Schritt für Sie ist dann einfach auch erstmal Sichtbarkeit zu zeigen oder herzustellen und zu sagen, wir, ja, wir leben auch hier, das sind wir, das machen wir. Und sich jetzt nicht zurückzuziehen vielleicht, auch wenn da aller Grund dazu da gewesen war damals.
Ja, also das stimmt sicher. Ich denke, die Vietnamesen ist von dem Charakter her, ich denke, ist auch sehr, sehr praktisch. Und ich denke, wir gucken viel nach vorn, also gucken viel in die Zukunft, statt was schon geschehen. Und wie gesagt, nach dem Lichtenhagen haben sie einfach auch vielen gesagt, natürlich, es ist auch interessant, wenn ich frage, haben sie Angst? Und sie sagt immer, nein, habe ich keine Angst, aber sie gehen nicht so spät aus dem Haus oder sie gehen eher immer zusammen. Mhm. Also das heißt, wahrscheinlich haben sie Angst, sondern wenn sie auch keine Angst hätten, sie das nicht machen, aber das ist die Art von den Vietnamesen, wenn sie antworten. Ne? Also nie direkt, sie sagen, nein, habe ich auch keine Angst. Aber wie gesagt, es ist einfach auch eine positive Sache, weil sie sagt, dass ich komme einfach auch ein paar Deutsche persönlich zu ihr und sage, es tut mir leid, was ist passiert. Oder sie erfahren einfach auch, gibt noch einen anderen Deutsche, die den Vietnamesen weiter. Also ich denke, vielleicht auch von dem Geschick oder vielleicht auch von dem Charakter von vielen Leuten. Ich denke, sie gehen nach vorn, wir halten diese Hasse eigentlich einfach auch nicht.
Ja, ich stelle mir das tatsächlich sehr, sehr schwierig vor, auch, also wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre in dieser Situation, überhaupt erstmal zu sagen, ja, da ist ein Problem mit Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus. In dem Moment, wo man das sagt, existiert es ja auch. Und davor kann man vielleicht noch sagen, ja, das war jetzt eine einmalige Geschichte, das war halt aufgeheizte Stimmung und das waren halt nur diese zwei Tage. Aber dann wirklich anzuerkennen, das ist halt so eine grundlegendes Problem, das erfordert, glaube ich, auch erstmal schon Mut zu sagen, das anzuerkennen, dass das so ist und darauf dann weiterzuarbeiten und das zu ändern.
Ich denke, wie gesagt, sie sind praktisch, sie haben einfach auch keine Wahl.
Keine Alternative gehabt.
Keine Alternative. Dann sie muss einfach auch durchhalten und sie, das ist dann in diesem Fall praktisch, das heißt, also unsere Sicherheit müssen wir uns darum sich kommen, dann wir gehen nicht so spät aus dem Haus, wir gehen zusammen und in andere Sache, was müssen wir weiterarbeiten, dann müssen wir arbeiten, Punkt. Also ich denke, ist einfach auch sehr, sehr pragmatisch. Ja. Aber wie gesagt, haben sie auch keine Alternative und dann, wenn das ist keine Alternative, wozu sollen wir fokussiert einfach auch diese schwarze Seite?
Ja,
das ist Überlebensstrategie.
Das kann ich bestätigen aus dem ersten Gespräch, dass dann halt auch viele, laut Aussage der Gesprächspartnerin, gesagt haben, okay, ich muss jetzt hier arbeiten, ich finde keine Arbeit, ich gründe selber ein kleines Geschäft, ein kleines Unternehmen. Imbiss war dann viel oder Lebensmittelgeschäft oder Bekleidungsgeschäft, um einfach ein Einkommen zu haben, wenn man selber keine Anstellung findet. Also diesen Pragmatismus, den Sie jetzt gerade genannt haben, den habe ich da auch wiedererkannt. Was waren denn so positive Erlebnisse, nachdem der Verein dann gegründet wurde und dann so die ersten Kontakte entstanden? Also wo hat man denn dann gemerkt, okay, jetzt wird's besser?
Also ich denke, dass es wird besser, weil damals bestimmte, ja, das bekommen sie einfach auch zuerst, das ist diese Visum, das heißt, dürfen sie in Deutschland bleiben, müssen sie nicht mehr zurück. Und dann nachher, dann haben sie einfach auch nochmal die gute Nachricht, dass sie dürfen ihre Familie hierher nach Deutschland holen. Also Familiennachzug ist einfach auch möglich. Ich denke, das ändert sich alles. Das heißt, sie arbeitet noch harter und fleißiger, um einfach eine bessere Zukunft, nicht nur für sie selbst, sondern für die ganze Familie und für die Kinder. Also, dass ich für diesen Vertrag arbeite, von den Vereinen her, ich denke, durch mehrere Projektarbeit und Kontakten, dann haben sie einfach auch nochmal den großen Bereich geschafft. Das haben sie zum Beispiel diese vietnamesische deutsche Begegnungsstätte und Beratungsstelle aufgebaut, haben sie die Zusammenarbeit, die arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Und haben Sie auch noch eine ist Maßnahme für berufliche Qualifikation. Also das heißt, also das Leben, also es ist klarer für den Vietnamesen, für den Vertragsarbeiter, wenn es halt sie einfach Visum und wie haben Sie schon vorher gesagt, sie öffnet einfach ihr eigenes Geschäft und da ist klarer für sie, dass wahrscheinlich, dass sie mindestens hier bleiben müssen, ihr Kind Universität Abschluss haben. Ich denke, das ist ihr Plan. Und dann jetzt merken sie, dass ihr Plan ändert sich auch schon wieder. Das ist Druck nach Vietnam. Jetzt für sie ist einfach auch nicht mehr einfach schon, aber ich denke, sie kann auch wieder ihr Kind nicht hier in Deutschland lassen und wieder, wenn sie älter wird und allein in Vietnam. Weil ich denke, die Kinder hier in Deutschland geboren ist schon klar und einfach auch hier aufgewachsen. Ich denke, die meisten Kinder sind einfach auch nicht zurück nach Vietnam mit ihren Eltern.
Also quasi, man hat eine doppelte Sicherheit gewonnen. Einmal die persönliche Sicherheit, dass man eben bleiben darf und hier arbeiten darf. Ja. Und dann aber auch merkt, okay, die Situation drumherum ist besser und ich muss jetzt nicht Angst haben, wenn ich jetzt später rausgehe, weil das vielleicht auch besser geworden ist. Und meine Kinder können sich tatsächlich auch hier vorstellen zu bleiben und müssen auch keine Angst haben.
Also eigentlich gibt es schon auch den Geschick, dass ich, die Jugendliche hat uns erzählt, dass ich lange, ich denke, diese Sicherheit und dass die Vietnamesen behalten ziemlich lang, bis zum ihr Kind. Also sie sagt immer, dass ihr Kind darf einfach auch nicht später als 10 Uhr nach Hause und hat nie erklärt, warum.
Mhm.
Wegen Lichtenhagen. Also ich denke, die sind bewusst, aber ich denke, die Strategie ist einfach auch nochmal zu vermeiden. Also das
nach wie vor.
Ja, also ich mache das vor, also sag mal präventiv. Ich versuche, dass ich nicht so. Ich denke, jetzt ist es auch nicht mehr so stark, aber das ist angemalt so.
Das heißt, die Sorge ist eigentlich geblieben und ist jetzt nicht mehr so ganz groß wie vielleicht in den 90ern, aber die Sorge haben viele dann doch noch mitgenommen und ist wahrscheinlich auch noch eine reale Sorge, wenn man jetzt auch in Richtung Ostdeutschland guckt, dass jetzt auch aktuell gerade wieder rassistische Tendenzen steigen, dass viele dann sagen, okay, ich traue mich nach wie vor nicht allein oder spät nachts nach draußen, weil die Gefahr ist immer noch da für mich.
Also ich weiß nicht, ob sie bewusst oder eigentlich auch immer unbewusst so umgeht. Das weiß ich auch nicht, weil also wenn ich selbst mit den Vietnamesen, also dieses Thema Rassismus oder Diskriminierung, also das ist sehr selten im Gespräch. Wirklich.
Sondern eher unterbewusst, dass man halt sagt, okay, ja, so spät komme ich nicht mehr irgendwo hin oder da möchte ich nicht mehr raus und man weiß gar nicht so richtig, wo es herkommt, aber es hat dann vielleicht doch so diesen unterschwelligen Grund.
Ja, oder einfach auch so angemalt, wenn Sie sehen, einfach auch diese Nachricht und einfach auch nochmal, weil jetzt seitdem mit Facebook und dann Info, dann haben Sie einfach auch unterschiedliche Nachrichten, dann sind Sie einfach auch so sicher. Also ich meine, vielleicht nicht direkt miteinander, so wie sagen, wegen Rassismus oder so, sondern einfach vorsichtig und es ist immer besser so. Und ich denke einfach auch sehr, wie Vietnamesen. In Vietnam auch. Wenn sie wohnen in großen Städten, dann den meisten würde einfach auch nicht so spät nach Hause. Oder mindestens die Eltern wollen ihr Kind nicht so spät nach Hause, ob die Jugendliche ihre Eltern heutzutage zuhören. Es ist eine andere Sache. Aber ich denke, viele Sachen ist einfach auch nur unbewusst oder einfach auch nur Instinkt von als Menschen.
Ja, eigentlich trotzdem ein Grund zur Sorge an manchen Stellen, aber würden Sie sagen, dass jetzt auch die Situation in Rostock eine bessere ist als jetzt 92? Hat diese, also die Arbeit Ihres Vereins vielleicht auch mitgeholfen, das zu verbessern? Oder wie ist die gesellschaftliche Stimmung jetzt gerade? Wie nehmen Sie die wahr?
Also ich denke, ich schon, ich denke sehr für den Politik und Verwaltung hier in Rostock, ist in Recklinghagen ist so, sag mal, ein Thema, das gehört zu den Rostocker Geschichte, dass die kann man überhaupt nicht wegnehmen. Es ist einfach auch, die soll es einfach auch viel über Rostock Image ändern, weil als ich hier in Deutschland, wenn ich gehe irgendwo hin, wenn ich sage dann Rostock, dann ist alles Rostock-Lichtenhagen oder selbst, wenn ich in Belgien, dann wenn die Leute fragen, wo wohnst du denn? Ich sage Rostock und dann selbst, die sagen Lichtenhagen. Also ich war einfach total überrascht. Und ich denke, da ist es schon eine Aufgabe, dass ich die Politiker und die Verwaltung hier in Rostock sehr ernst nehme. Und normal, dass ich nach der Wende, ich denke, so also damals in der DDR-Zeit gewinnen sich eine Gesellschaft, gibt sowieso nicht. Und ich denke, dass es gibt schon viele Änderungen, dass es gibt schon viele Vereine und da die bewusst daran so diese Rassismus und diese Diskriminierung zu kämpfen. Ich denke, dass sich die Stimmung hier in Rostock ist besser, mindestens war sehr unterschiedlich, weil ich gehe zum Arbeit immer mit Fahrrad. Mhm. Aber den anderen sagen, na, vielleicht sagst du anders, wenn du fährst mit Straßenbahn oder so. Dann, das kann ich einfach auch nicht so sagen. Aber von meiner, weil wenn ich arbeite mit vielen Partnern und ich einfach auch nicht nur Migranten, sondern viele unsere Netzwerkpartner, dann ist vielleicht, ich arbeite einfach auch in diesem Bereich und einfach in diesem Netzwerk. Ich denke, wir arbeiten dran. Das heißt nicht, dass es alles super läuft, aber ich denke, es ist besser.
Das heißt auch in den Gesprächen, die Sie führen mit Menschen, die zum Verein kommen und Hilfe bitten, merken Sie auch, dass da wenig, na, vielleicht nicht wenig, aber dass so eine Existenzangst jetzt vielleicht nicht so immanent ist und trotzdem halt immer so eine Sorge mitschwingt? Kann man das so vielleicht formulieren?
Nee, ich denke, das kann man nicht spüren, das ist nicht.
Okay.
Ich denke, dass ich eher mit dem Antirassismus, also dass ich die so ganz, ganz, ganz klein, wenn ihr Mann zum Beispiel selbst in Straßenbahn und mit dem Kopftuch und den anderen Leuten guckt sie an oder so, das ist so diese unangenehme Gefühl oder manche spricht sie an und sagt, warum tragt sie diese Kopftuch oder so, dann ist einfach auch sehr unterschiedlich, dass ist manche Migranten hat einfach auch reagiert und sagt, das ist, warum, was ist falsch, wenn ich einfach ein Kopftuch trage, aber manche einfach auch nur weiter ignoriert und macht das nicht. Aber also ich denke, das passiert überall hier in Deutschland. Ich denke, es ist nicht extremer in Rostock. Ich denke nicht. Ich habe das Gefühl nicht.
Nee, ich glaube auch, dass das ein weit verbreitetes Phänomen ist und ich bin nach wie vor erschrocken. Also wie gesagt, jetzt haben wir ja, im April waren ja jetzt 40 Jahre, wo dieser Vertrag geschlossen wurde, dass Vertragsarbeiterinnen kommen aus Vietnam. Und ich hätte jetzt erwartet, dass nach 40 Jahren ist es einfach, also muss man sich da keine Gedanken mehr machen oder Sorgen drüber machen oder dann ist das auch einfach, das gehört jetzt auch einfach und die Menschen gehören jetzt einfach zu Deutschland, aber Wenn Sie sagen, dass jetzt dieser Alltagsrassismus immer noch existiert, das ist natürlich genau das Gegenteil davon oder zumindest.
Das ist ja. Ich sehe einfach auch nicht gegen Vietnamesen, es ist gegen alles Ausländer oder die einfach auch andere aussieht und das ist viele, die ganzen andere aussieht, die sich nicht blond oder so und eigentlich die sind Deutsch, die sind hier in Deutschland geboren, die spricht eigentlich Deutsch als Muttersprache. Also deswegen, also unser Verein, wir arbeiten aktiv mit dieser Vielfalt im Leben, dass es die Leute einfach auch akzeptiert, dass ich Deutschland, es ist egal, also die erste Mann, dass ich in eingewanderten Land und dann Zuwanderte hier leben kann, aber das ist eigentlich viele, die hier geboren, die sind einfach auch nicht mehr Zugewanderte.
Ja, und die waren vielleicht zum Urlaub in Vietnam, aber können jetzt da den Alltag, das ist ein ganz anderer Alltag als den Alltag, den sie halt hier
ja,
also kennen.
Die, ja, viele vietnamesische Eltern einfach auch immer so total überrascht, weil das sich die beide Elternteile sind Vietnamesen, aber trotzdem ihr Kind denkt wirklich sehr deutsch. Und warum? Weil sie geht von Kita bis zum Schule und alles und die haben einfach auch eine andere Freude, die hört eine andere Musik, die gucken einen anderen Film, die redet mit ihren Eltern einfach auch normal Alltag vietnamesisch. Manche geht, manche keine vietnamesische sprechen kann, also und die spricht Deutsch als Muttersprache und wenn jetzt ist es ihr Mann, dann dass diese hat nochmal Schwierigkeiten, weil sie hat keine deutsche Name nachher, wie sie einfach auch mit den Bewerbungen, also dass ich, wir beschäftigt einfach auch mit dieser Richtung, dass ich diese von den Gedanken her, wie man definiert, ein Mann ist Deutsch.
Ja,
oder? Also das ist so diese Antirassismus, das passiert mit zu vielen Jugendlichen, die sind nicht mehr Jugendliche, diese zwei Generationen, die sind schon vielleicht auch über 40 schon. Und sag immer, dass wenn sie sieht einfach vietnamesisch, auch wenn sie redet, und dann manche sagen, oh, sie sprechen aber gut Deutsch.
Ja.
Also ich meine, okay, wie die Leute wie ich, da ich bin nicht so sauer, aber wenn ihr macht, dann sagt am Ende sagen, okay, meine Elternteil ist Vietnamesen, aber ich kann viel gut Deutsch sprechen als Vietnamesen.
Ja, und vor allem.
Und eigentlich, wenn sie geht nach Vietnam, die meisten sagen, Vietnam ist schön, willst du hier bleiben? Nein, Urlaub ist gut.
Ja, und vor allem, wahrscheinlich hat sie nie was anderes gesprochen als Deutsch oder kann besser Deutsch sprechen als Vietnamesisch, und dann wirkt ja. Trotzdem mal gleich diese Frage zu bekommen, oh, du sprichst aber gut Deutsch, das ist ja einfach auch schade und schlimm, dass man dann irgendwie immer darauf reduziert wird.
Ja, aber das ist einfach auch den ganzen Vorurteil, weil viele Deutsche hat einfach auch nicht so viel Leid, die wollte das nicht akzeptieren. Weil das ist so ein Ziel, die sieht nicht wie Deutsche aus in dieser Definition, aber die sind wirklich, also mindestens von der Sprache her. Und ich denke auch, viele denken wie Deutsch, weil sie hat die ganzen Schulungen durch. Und deswegen, und sie hatten einfach auch mehr mit deutscher Kultur auch viel erfahren, von der Musik, von Literatur, weil sie kann keine vietnamesische Literatur lesen. Sie hat einfach auch von den Schulen es gelernt. Was, welche Bücher muss sie lesen? Und wenn, dann ist nachher, ist einfach, was sie sich nehmen will. Entweder Deutsch, Englisch oder sowas. Also die Eltern hat mir auch schon erzählt, dass sie zwingen die Kinder zu Hause miteinander auf Vietnamesisch zu sprechen. Und dann, sie sagt, sie reden miteinander nur Deutsch. Und die Mama sagt, hier spricht man kein Deutsch.
Aber die Kinder untereinander ist es...
Ich meine, vietnamesisch. Und dann, sie sagt, am Ende die Kinder miteinander auf Englisch gesprochen. Weil dann meistens haben sie gesagt, warum? Und sie sagen, na, du hast gesagt, keine Deutsche.
Das ist dann der Ausweg. Und ich hätte jetzt aber tatsächlich erwartet, dass wenn jetzt Kinder von vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen hier zur Schule gegangen sind und wirklich das ganze Schulsystem durchgelebt haben, dass dann die Akzeptanz vielleicht auch von der deutschen Seite eine größere ist, weil man gesehen hat, okay, das ist eigentlich, das ist nichts Fremdes, vor dem man Angst haben muss oder dem man gegenüber was neiden muss. Und das dann trotzdem zu sehen, okay, das geht allein übers Aussehen, und dann werden dann ganz viele Rückschlüsse gezogen, die gar nicht stimmen.
Ja, also das ist, ich denke, das brauchen wir einfach auch nochmal ein bisschen Zeit, das ist einfach, um den Deutschen zu akzeptieren, das geht schon auch, weil ich denke, die zweite Generation hier, die Kinder von der Vertrag arbeiten, die meisten sind schon auch über 30, ja?
Ja.
So, manche hat schon auch einen Job und arbeiten schon, also dann, ich denke, für die junge Generation hier in Deutschland vielleicht ist es einfacher, aber ich weiß nicht, weil sie hat einfach auch mehr Erfahrung, dass sie geht zusammen in die Schule mit den Vietnamesen, weil es ist interessant, weil ich sag, die sagt immer, dass ich die vietnamesische Schülerin hat ein sehr, sehr gutes Ergebnis in der Schule, und ich frage mich selbst, ich sage, warum vietnamesische Schülerin hat so schwierig für sie, können sie schreiben, dass ich die deutsche Schüler mit vietnamesisch Hintergrund, weil die sind keine vietnamesische Schüler.
Nee, das klingt immer so nach Austauschschüler, und das stimmt gar nicht.
Aber das ist die Medien, das ist einfach auch selbst alles arbeiten nach Gewohnheiten, unbewusst. Und das ist eigentlich auch, ich wünsche mir viel mehr von den Medien, dass ich die berichtet, einfach auch diese Best Practice, dass ich die gibt ein gutes Beispiel, dass die Leute einfach auch hier in Deutschland gut leben können, haben sie einfach ihren Anteil beitragen. Natürlich kann man auch nicht erwarten, dass sich 100% von den Migranten alle so top, aber gibt solche und solche, genauso wie Deutsche, das nennt man als Gesellschaft.
Ja, ich bin...
Aber kann man nicht pauschalisieren.
Ich bin auch der Meinung, das sind alles Menschen, und bei Menschen gibt es alle möglichen Ausprägungen, gute, schlechte, nette, unfreundliche, und die Reduzierung auf ein Merkmal, die Herkunft oder das Aussehen, das verengt einen Menschen so sehr, dass das lässt dann alle anderen Aspekte quasi außen vor. Und das,
ja, und dann ist es einfach auch noch, wenn das sich so weiter verbreitet, wenn das einfach auch nochmal mit den ganzen Social Media und dann so, und es werden die ganzen Zahlen nur schlechter geschickt, und das ist dann einfach auch nicht wahr.
Wie Sie es denn sagen, also allein die Darstellung, die verkürzte Darstellung zu sagen, die vietnamesische Schülerin, und das stimmt schon mal gar nicht, das, man hat immer so den Eindruck, in manchen Medien gibt es halt wirklich so das Bild, das ist das Bild von jemandem, der in Deutschland ist, und alle anderen, die davon abweichen, die müssen dann beschrieben werden, damit man versteht, dass die anders sind. Und,
ja.
Und das stimmt dann aber gar nicht.
Und kann man auch nicht, dass ich eigentlich auch immer im Gehirn so sagen, ich bin hier in Deutschland geboren, ich Deutsche ist meine Muttersprache. Selbst wenn man sieht, asiatisch aus, das kann man auch nicht machen. Also
Ich stelle mir auch vor, wenn man das jetzt liest, als jemand, der hier zur Schule gegangen ist und dessen oder deren Eltern aus Vietnam kommen und denkt, ja, gut, ich bin doch hier aus Deutschland, ich bin doch genauso deutsch wie meine Banknachbarn, und dann immer zu hinterfragen, sehen mich die anderen tatsächlich so anders? Das ist ja bestimmt auch keine schöne Erfahrung, wenn man dann immer sich selber hinterfragen muss, wie man von außen gesehen wird.
Ja, aber wie gesagt, das müssen wir viel arbeiten. Ich denke, diese Bildung spielt eine große Rolle, und ich denke, soll man eigentlich auch von Kita anfangen. Weil so in Amerika haben sie diese Gegenvorurteile, nennt man Anti-Bias, von den Kitas schon angefangen. Dass die Kinder lernen, dass sie die Kinder andere Farbe ist, aber wir sind zusammen als Menschen und die sind einfach auch Amerikaner. Das ist so. Ich meine, wie Deutschland so weit, aber ich denke, das ist so, man einfach auch von Kita, von Schule, von Anfang, wo die Leute einfach auch mehr Kontakte miteinander. Und deswegen, also wir versuchen einfach auch schon viele Seminare, also interkulturelle Kompetenz, unterschiedliche Seminare, aber ich denke, so dauert schon. Und ich denke, fangen wir es vielleicht einfach auch früher an, ist doch besser.
Weil Sie vorhin auch gesagt hatten, zu diesen Seminaren oder zu den Veranstaltungen von Ihnen, da kommen dann oftmals auch immer Menschen, die jetzt immer kommen und die halt gute Freunde sind und Bekannte. Was glauben Sie, was müsste man denn machen, damit wirklich noch mehr kommen und sich auch mehr drauf einlassen und auch mal interessieren dafür? Also ich stelle halt auch ganz oft fest, dass viele sich dafür auch gar nicht interessieren und sagen, lasst mich doch in Ruhe mit diesen Themen und Hauptsache ich habe Arbeit, und wirklich so diesen Horizont mal zu weiten von Menschen, dass die auch Interesse haben, dass es eben nicht nur ihre Lebenswirklichkeit gibt, sondern ganz viele. Also haben Sie da ein Rezept, was man da machen müsste?
Also wir haben kein Rezept, und das ist einfach auch, wir versuchen immer unterschiedliche Veranstaltungen. Ich denke, hängen einfach auch von der Qualität von den Veranstaltungen ab. Also wir versuchen immer, das ist eine gute Veranstaltung mit interessanten Anlässen. Zum Beispiel machen wir immer diese vietnamesische Neues Jahrsfest. Also das heißt, nennen auf Vietnamesisch ist Tetfest. Also aber wir feiern nach unserem Mondkalender. Also das heißt nicht wir Esther, es ist unser neues Jahrfest, sondern das ist normal für sagt man Sohnkalender. Und dann haben wir noch Mondkalender nach diese 12 Tierzeichen. Also das ist auch ähnlich wie China. Und viele sagen, das ist chinesische neues Jahrfest. Also als Vietnamesen, wir vermeiden das immer. Wir sagen, das ist Tet. Und dann in diesem, es ist einmal im Jahr, haben wir einfach auch nochmal eine andere Gelegenheit. Also wir versuchen einfach auch nur die Kinder von den Kita, von den Schulen, und die bringen ihre Eltern, also die mit. Oder wir versuchen einfach auch, wir haben bis diesem Jahr, wird schon von der Universität Rostock, hat den vietnamesische Azubi aus Vietnam hier geholt, dass sie brauchen nochmal 3 Jahre Ausbildung, dann nachher arbeitet sie als Pflegekraft in Rostock oder in Deutschland. Dann wir machen einfach auch mit den Jugendlichen und dann sagen, okay, laden deine Freunde ein, laden deine Bekannte ein, laden deine Kollegen in der Klinik, oder manche hat einfach auch nochmal Kontakt mit Patienten, wenn wir einfach als Veranstaltung, dann wir laden diese Leute ein. Also wir versuchen einfach auch immer, für egal von das Seminar oder Workshop und unterschiedlich, also bis zum Malen, bis zusammen singen oder so, das ist nur ein Teil. Also wir machen viel mehr als das. Aber dann wir versucht, dass ich nicht nur Migranten, sondern den deutschen Einheimnis daran. Aber wir werden einfach auch immer sehr, sehr zufrieden. Das ist jeden Jahr ein paar neue Gesicht und das ist schon gut. Aber das ist, dauert ewig. Ich bin, wie gesagt, in dem Verein seit 2011, also nächstes Jahr ist fast 10 Jahre. Und ich denke, diese Arbeit, das braucht man wirklich viel, viel Geduld. Ja. Und ja.
Und
was ist einfach auch schwierig für uns ist, dass, weil wir arbeiten mit dem Projektbezug, das heißt, also wir haben die Geldgeber und hängen von unserem Geldgeber, dass sie überzeugt mit unserem Projekt, ob wir das Geld wieder nächstes Jahr bekommen oder nicht, oder dieses Projekt läuft gut, aber das Programm zu ändern, dann haben wir keine Chance mehr. Und das ist eine große Herausforderung für uns. Das heißt, wir haben einfach auch diese guten Mitarbeiter. Dann natürlich, wenn sie einfach auch bessere Gelegenheit, dann verabschiedet sie uns sofort. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und mit dem Projekt, niemand kann uns versprechen, dass es nächstes Jahr ist, es geht weiter, weil Integration ist immerhin von Bund bis zum Kommunenebene, das ist eine freiwillige Aufgabe, das ist kein Muss. Dann wenn sie kein Geld, dann wollen sie Geld sparen, dann natürlich, dass sie muss die Pflichtaufgabe, sie nehmen nicht die freiwillige Aufgabe.
Und ja. Ich verstehe
gar nicht, warum Integration, es ist freiwillige Aufgabe, es soll einfach auch Pflichtaufgabe sein.
Ja, also das heißt, wenn Sie sagen, was müsste besser werden, dann auf jeden Fall eine langfristigere Planungsmöglichkeit, finanzieller Art und auch personeller Art. Was sind denn so gerade die Projekte, mit denen Sie sich aktuell beschäftigen? Also ich habe gesehen, ein ganz großer Bereich, da hatten Sie auch schon angesprochen, ist eben diese Sprachvermittlung, Sprachunterstützung, weil halt ganz viel auch über Sprache läuft, so wie es der Verein definiert. Sind das gerade die größten Themen oder jetzt auch in Zeiten von Corona vielleicht? Ich habe auch gesehen, Sie bieten jetzt viele digitale Sprachvermittlungsangebote an oder digitale Treffen, um halt ja die persönlichen Kontakt zu ersetzen.
Ja, also wir haben so große, drei große Bereiche. Die erste ist Integrationskurs, das ist diese gefördert durch BAMF, ja, Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge. Wir haben diese Bereich seit 2005. Also läuft eigentlich bei uns gleichzeitig immer, wenn das möglich, dass ich drei Kurse, zwei Kurs am Tag und einen Kurs am Abend. Aber wegen Corona-Zeit, das können wir das nicht weiter. Machen wir zuerst Pause und dann haben wir diese zweite Bereich, es ist allgemein politische Bildung. Wo haben wir viele Seminar, Bildung, Workshop in Schule oder bei uns? Das haben wir einfach auch so, ich habe gerade mit Ihnen erzählt, das ist die meisten ist in diesem Bereich, allgemeine und politische Bildung.
Mhm.
Und die dritte große Bereich, das haben wir seit 2012, also diese Integrationskurs fangen wir 2005 an in den Verein. Diese allgemeinpolitische Bildung fangen wir seit 2001. Und den Sprachmittlung, so große Bereich, weil haben wir zwei Vermittlungszentralen. Das ist eine Vermittlungszentrale für Rostock und eine für Sprachmittlung für Pommern. Und haben wir noch Schwinn Digital und dieses Netzwerk für Sprachmittlung für den ganzen MV. Also dieses Konzept ist, also eigentlich, wir haben eine Sprachmittlerpool. Bisher für dieses Spin Rostock, wo ich direkt arbeite, haben wir circa mehr als 100 aktive Sprachmittler. Und wir decken circa mehr als 40 Sprach- und Dialekt ab. Das heißt Schule, Krankenhaus, Jobcenter, Behörde, wenn Sie brauchen eine Sprachmittler, wenn das Sprache, egal, schicken Sie einfach einen Auftrag an uns und wir werden einfach auch mit den Sprachmittlern kontaktieren und wir schicken sie das vor Ort. Und wir machen einfach auch nachher den ganzen Verwaltung, Abrechnung mit den Sprachmittlern oder manche Ämter, wenn sie einfach auch als Projekt Fördergeld für uns, dann müssen sie nicht bezahlen, die anderen müssen sie einfach auch nochmal die Stimme Honorarersatz uns bezahlen.
Mhm.
Und aber um unser Sprachmittler sei, dann haben wir zuerst diese Aufnahmegespräch, diese Kompetenzfeststellung, also ob sie das ist fit auf Deutsch und dann einfach auch nochmal ihre Muttersprache auch. Und dann haben wir nochmal den Einsteigerseminar, wo sie nochmal richtig lernen, was ist die Aufgabe von den Sprachmittlern und was ist die Pflicht von den Sprachmittlern zum Beispiel. Das ist Anparteilichkeit, neutral, vollständig, Transparenz und schweiflich, wenn sie im Einsatz. Also das heißt, wir versuchen, das ist unser Sprachmittler, die sind, wir nennen das als Sprachmittler, weil sie sind keine Dolmetscher in diesem Sinn. Sie sind keine abgeschlossene, studierte Dolmetscher.
Sondern sie unterstützen.
Sie sind Migranten mit Migrationshintergrund, aber sie hatten einfach auch sehr, sehr unterschiedliche von den Qualifikations-Background, also Hintergrund. Manche hat schon auch als Professor in Syrien Doktor, manche auch Magister und manche auch Bachelor, manche einfach auch nur Schulabschluss zum Beispiel. Und sie arbeitet für uns als meist in als Honorarbasis. Und also das haben wir angefangen mit unserem Spinnroster. Da war 2012, wo diese Ausländeranteil hier in Rostock-Daman ist noch geringer als jetzt. Und dann hatten alle so gesagt, warum und wozu brauchen wir das? Aber das ist so langsam, merken sie, das ist notwendig. Und war 2015 dann alles hier, den Ämter, Behörde sind total zu finden und sagt, oh, ganz stolz, das haben wir Sprint hier bei uns in Rostock.
Spiegelt sich das auch wieder in der finanziellen Unterstützung, die Sie dann erfahren, oder ist das dann immer nur projektbezogen?
Auch das haben wir weiter, immerhin, das ist Hansestadt Rostock ist einfach auch ein großer Geldgeber für unser Projekt, dieses Spinnroster. Deswegen, also ich denke, die Bereitschaft und einfach auch für diesen Integrationsbereich, ich denke, Hansestadt Rostock arbeitet ziemlich stark daran.
Okay, weil ich hatte gerade schon Sorge, weil Sie gesagt haben, das wird dann immer gern genommen, aber ungern finanziert, dass das tatsächlich funktioniert.
Das ist schon wirklich so. Und dann, das ist einfach auch unsere Herausforderung, dass nur, das ist diese ganzen Überzeugung arbeiten. Ne? Es ist jedes Jahr nochmal zu sagen, das ist gut, dann es geht weiter.
Und sonst unterstützt sie, werden Sie hauptsächlich unterstützt durch ehrenamtliche Mitarbeiter, die dann halt da mitarbeiten und, also und spenden unser, vermutlich.
Unser Projekt ist eher so gefördert von der Stadt von Hansestadt Rostock oder Landesmittel oder manche einfach auch von, wie gesagt, von Bund oder von europäischer Mitte. Also im Vergleich mit den anderen, ich denke, sie sind auch ziemlich weit entwickelt, wenn man dann als Migranten-Selbstorganisation. Also man nennt das so, weil die meisten, die Mitglieder, Sie haben auch schon gesagt, das ist einfach auch immer viel ein Vertrag Arbeit, also ehemalige Vertrag Arbeiter als Mitglied von unserer Sinnhungverein. Und das ist auch ein großer Anteil von Migranten. Dann wir sind Migranten sehr Organisation, aber ich denke, wir arbeiten von einem ganzen anderen Niveau, von den ganzen professionellen Organisationen, sagt man so. Ja, und dass diese Finanzierung, wie gesagt, durch Kommunen, Land, Bund und europäische Ebene, aber natürlich haben wir auch noch viele Ehrenamtliche. Und den Ehrenamtlichen muss ich einfach auch nochmal sehr dankbar sein, dass ich in vielen Ehrenamtlichen, es ist eigentlich auch immerhin diese vietnamesische ehemalige Vertrag arbeite oder ihre Familie. Weil sie hat uns vielen geholfen, in dem Bereich diese vietnamesische Kultur zu pflegen. Also sie macht jährlich mit uns diese Na-Estias-Fest, diese Tet-Fest. Und sie machen einfach auch nochmal diese Mitheft-Fest. Also das heißt eine Art von Entenfest, ja? Die nach dem, im August, das ist hier so fast wie in Deutschland. Das ist so mal Elten-Sache.
Erntedankfest, sowas?
Dankefest, ja. Also die haben uns auch wirklich vielen geholfen. Und die, ich denke, die hat auch vielen gemacht, zum Beispiel in den Corona-Zeit. Da haben sie ihr Geschäft zugemacht, dann haben sie einfach wirklich in eine Frau mit ihrer Gruppe, diese vietnamesische Frauengruppe und diese Unternehmen Stammtische Gruppe, weil die gibt auch viele, also diese einzelnen Geschäfte und dann sie einfach auch alles als Unternehmen, ja. Dann haben sie diese Maske genäht und geschenkt für unterschiedliche Wohnfahrtsverband und Krankenhaus. Also ich finde, das ist super, was sie macht.
Wie viel Mitarbeiter hat denn der Verein? Wie viele arbeiten da? Weil das die ganzen Angebote sind ja schon sehr beeindruckend, was da gerade so im Angebot ist.
Da haben wir in Vietnam fast 20 angestellte Mitarbeiter. Diese Arbeitszeit ist sehr unterschiedlich von 20 bis Vollzeit. 20 Stunden pro Woche bis Vollzeit, aber angestellt haben wir fast 20.
Das ist schon beeindruckend, das ist viel. Also für das, dadurch, dass es wirklich aus einer Initiative gegründet wurde vor 30 Jahren und mittlerweile so ein breites Angebot bietet, ist das sehr beeindruckend, finde ich.
Dankeschön, ich freue mich zu hören. Das ist einfach auch viel Kraft. Weil das ist nicht, dass es immer alles so gut läuft, wie gesagt, ja. Also das gibt einfach auch diesen Moment, das ist unser Verein. Es ist einfach auch eine große Schwierigkeit, weil eigentlich diese Maßnahme zur beruflichen Qualifikation, das ist Anteil von dem großen Teil von den Sinnhungverein, würde zum den anderen Verein, weil das neue Verein gegründet, dann diese Aufgabe ist weg von uns und dann gibt den Teil, weil ich denke, diese Existenz von unserem Verein war wirklich in Gefahr. Und dann haben wir eigentlich auch weiter gekämpft und das ist einfach auch ziemlich gut weiterentwickeln bisher. Weil ich denke, unsere Arbeit wirklich würde einfach auch anerkannt von den Verwaltungen, von den Politikern, von unterschiedlicher Ebene, einfach auch Kommunen und einfach auch Landesebene. Und das freue ich mich sehr. Natürlich, dass ich viel arbeite, unheimlich viel Arbeit.
Nee, und wenn Sie auch erzählt haben, also es ist viel Arbeit und es bleibt wahrscheinlich auch noch viel zu tun, was Sie so erzählt haben, eben um ja, das Zusammenleben weiterhin gut zu gestalten und zu verbessern.
Ja, das ist noch viel Arbeit und ich eigentlich auch für mich, das wäre viel, viel besser, wenn diese Aufgabe in den Integrationsbereich besonders ist, wie gesagt, keine freiwillige Aufgabe, sondern das ist, wenn man einfach als Pflichtaufgabe und nochmal nicht zusammen mit den Medien. Wenn ich wünsche mir immer, dass ich sie vielleicht berichtet nochmal ein bisschen mehr Best Practice und gute Beispiele, statt dass ich immer so schwarze malen.
Haben Sie denn zum Abschluss noch eine Geschichte, wo Sie sagen, das ist, die erzähle ich immer gerne, das ist so ein schönes Beispiel, wie die Arbeit des Vereins oder auch das Zusammenleben sich verbessert hat oder geklappt hat? Gibt's da was?
Also ich hatte eigentlich auch ein sehr, sehr kurz, aber ich finde, das ist so schön, weil, wie gesagt, unser Sprachmittlungsbereich ist eigentlich in Rostock, es läuft gut, aber ich finde, in manchen Standorten, in den anderen Standorten ist es nicht so gut läuft, weil ich denke, dass ich so viel Sensibilisierung für die Mitarbeit oder für die ältere Behörde dort, dass sie eigentlich einfach auch nochmal zu merken, dass ist die notwendig, dass sie unsere Sprachmittlung zu nutzen, weil wir unterstützen und dann wir dadurch hatten viele positive Faktor erreichen. Wir sparen diese ganzen Finanz und Zeit und Kraft, dass ich den vermeiden, diese Konflikt, die missverstanden ist, da muss man nicht hin und her mehrere Termine stattfinden und dass ich immer noch die Missverständnis oder so. Und ich habe das gesagt. Und ich sage mal, das ist doch nochmal viel, viel Arbeit. Aber ich finde, das ist gut, weil dann eine Bekannte von mir, sie sagt, weißt du das, ich bin ein unverbesserlich optimistischer Mensch. Ich denke, das schaffen wir. das schaffen wir. Aber das schaffen wir nicht allein. Das müssen wir einfach auch zusammenarbeiten. Das ist meine letzte Wort.
Das ist ein schönes Schlusswort auch für unser Gespräch. Ich bedanke mich sehr, Frau Wu, für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben und uns Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit und die Situation in Rostock und was Ihr Verein alles leistet. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und dann viel Erfolg Ihnen auch.
Dankeschön.
Ja, dann tschüss.
Bevor diese Folge nun endet, möchte ich euch noch zwei Empfehlungen zur Vertiefung und Weiterführung der angesprochenen Themen geben. In dem 2015 erschienenen Kinofilm Wir sind jung, wir sind stark werden die Ereignisse des 24. August 1992 in Rostock-Lichtenhagen eindringlich und schonungslos dargestellt. Die Aggression der jugendlichen Täterinnen, die Angst und Hilflosigkeit der eingeschlossenen vietnamesischen Menschen im Sonnenblumenhaus und das Versagen von Politik und Polizei. Auch heute, 28 Jahre nach den Ereignissen, wirken viele Verhaltensweisen und Argumentationen der im Film dargestellten besorgten Bürgerinnen erschreckend aktuell. Schaut diesen Film an, er ist auf vielen Videostreaming-Plattformen verfügbar. Die zweite Empfehlung ist ein Podcast. In Rise and Shine schauen die beiden Journalistinnen Minh Thu Tran und Vanessa Wu auf das vielfältige vietnamesische Leben in Deutschland heute. Persönliche Beobachtungen kommen dabei ebenso vor wie Perspektiven von Gästinnen aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Wenn ihr also mehr über die Menschen mit vietnamesischen Wurzeln in Deutschland heute erfahren möchtet, das ist der Podcast für euch. Die zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge aktuelle Episode vom 15. Mai 2020 trägt den Titel »Wie Viets Masken nähen«, in der die beiden den Beitrag vieler ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeiterinnen zur Bewältigung der Corona-Pandemie thematisieren. Hier ein kurzes Hörbeispiel.
Ja, aber meine Tante hat auch massenhaft genäht und echt, also ich kenne fast keine vietnamesische Frau der ersten Generation, die gar keine Masken näht. Also so aus meinem Bekanntenkreis, von meinen Eltern und so weiter, alle haben irgendwas genäht, das ist richtig krass.
Ja.
Und besonders bewegend daran finde ich halt, dass viele von ihnen, also jetzt dann mehr also in meinem Milieu, als VertragsarbeiterInnen in die DDR gekommen waren und dort auch in der Textilindustrie gearbeitet haben. Das heißt, sie beherrschen ihr Handwerk, sie können es eigentlich richtig gut, sie haben es damals gelernt.
Mhm.
Und viele davon sind dann nach der Wende halt in andere Bereiche gewechselt, in die Gastronomie, in Einzelhandel, manche auch in die Pflege oder machen sonstige Dienstleistungen. Aber jetzt eben haben sie in der Corona-Krise die Not an Schutzausrüstung gesehen und sind an ihre Nähmaschinen zurückgekehrt.
Mit ein paar Personen, die neuerdings Masken nähen, haben wir für die Folge vorab gesprochen. Zum Beispiel Pham Thu Huy.
Hallo, ich bin Thu Huy Pham, Inhaberin des Vegan Squabby Ink Restaurants in Köln. Ich nähe Stoppgesichtmasken seit Mitte März dieses Jahres, als ich meinen Laden aufgrund des Virus schließen musste. Ich nähe die Masken für bedürftige Stellen wie Altenheime, Tierheime, etc.
Das finde ich richtig, richtig cool. Also wir haben sie auch gefragt, warum sie das macht.
Weil jeder in dieser Situation mithelfen sollte, sofern es möglich ist. Ich habe bislang ca. 500 Gesichtsmasken schon genäht und verschenkt. Bleibt gesund.
Hören und abonnieren könnt ihr den Podcast überall, wo ihr Podcasts findet. Den Link zur Website von Reis und Schein mit allen weiteren Infos packe ich euch in die Shownotes. Ich bedanke mich für eure Zeit und bei meinen Gästinnen und Gästen in dieser Folge. Hai Blum, Wutan Wan und Frank Meissner. Danke auch an Wolfgang Wörle für sein Stück Ambient One, das den Soundtrack zum Podcast bildet. Danke auch an Ulrike Kretzmer für das Coverbild zu dieser Episode und an das DDR-Museum für die Unterstützung und die Kooperation für das Objekt zur Folge. Die Links zu den besprochenen Objekten findet ihr neben allen anderen Links in den Shownotes zu dieser Folge. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch, die ihr den Podcast finanziell unterstützt. Wir freuen uns sehr über jeden Betrag, der per PayPal oder direkt per Überweisung zum Fortbestehen des Formats beiträgt. Seit der letzten Folge haben uns Manuel, Robert, Jan, Jens, Anne und Mirko, Martin, Mario und Christoph unterstützt. Vielen Dank. Wenn auch ihr etwas in den Hut werfen möchtet, unter www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr alle Infos unter dem Link Unterstützen. Und falls euer Podcatcher diese Funktion unterstützt, könnt ihr auch direkt über den entsprechenden Button bei dieser Folge einen Betrag eurer Wahl via PayPal beitragen. In den Shownotes findet ihr außerdem Links zu den beiden Vereinen meiner Gästinnen, die sich ebenfalls über eure Spenden freuen werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Arbeit von Hai Blum und Wutan Wan unterstützt. Wie immer sind wir gespannt auf eure Kommentare zu dieser und anderen Episoden auf der Website. Auch ein Kommentar bei Apple Podcasts hilft uns, sichtbarer für neue Hörerinnen zu werden und gefunden zu werden. Daher unsere Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, muss das nicht immer finanziell sein. Empfehlt uns gerne weiter, kommentiert und teilt diese Folge. Das hilft ebenso. Ein großes Dankeschön von uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.